Hallo Leute, wir haben wahrscheinlich nicht mehr den 10.2., wenn das hier erscheint. Und das ist die 53. Episode vom Speckcast. Zumindest glaube ich, habe ich auch den Titel angefasst. Hatten wir beim letzten Mal. Ist jetzt egal, ich gucke nicht mehr nach. Es ist eh schon spät genug. Der Grund, warum das Ganze jetzt ein bisschen verzögert kommt, das liegt daran, dass ich A, noch ein paar Sachen hierfür nachholen musste und B, sehr viel Zeit der letzten Tage damit verbracht habe, hauptsächlich Resident Evil 2 zu spielen für unsere Besprechung bei Ink Ribbon Radio. Die haben wir auch eben aufgenommen und der ganze Cast ist mal wieder über 3 Stunden lang. Also da könnt ihr euch demnächst auf jeden Fall drüber freuen. Genau wie auch die letzte Episode wird die Ausgabe zuerst für alle Steady-Leute veröffentlicht und dann, sobald wir unsere Bonus-Ausgabe zu Resident Evil 2 aufgenommen haben, auch im freien Feed für alle anderen. Die Bonus-Ausgabe wird in dem Fall genauso aussehen wie die zum ersten Teil. Da schauen wir uns nämlich alle Ports, die jemals für Resident Evil 2 rausgekommen sind, an. Ja, auch die Gamecom. Der Port, sehr, sehr seltsam, bin ich mal gespannt drauf. Ich meine, da sind noch coole Sachen dabei, wie die PC-Fassung, die GameCube-Fassung, die Dreamcast-Fassung und die, was war, genau, N64-Fassung mit dem Randomizer. Da bin ich mal interessiert dran, den auch tatsächlich zu spielen. Aber ja, das war so ein Großteil meiner Woche. Ich bin gerade immer noch dabei, den PC zu bekommen. Da ist jetzt, die Sachen sind in die Wege geleitet worden. Ich habe da ja eine Möglichkeit, den etwas oder die Teile etwas günstiger zu kriegen. Da warte ich jetzt aber wohl noch 1 oder 2 Tage, um das finale Angebot zu erhalten. Und dann sollten es hoffentlich nur noch so 1, 2 Wochen sein, bis das Ding dann fertig hier steht und ich Ende Februar vielleicht dann wieder anfangen kann zu streamen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, weil A, vermisse ich es. Also das auf jeden Fall. So streamen, das hilft auch so ein bisschen mental für mich, muss ich sagen. Selbst wenn ich mir Bullshit ansehe, über den ich mich aufrege, aber jetzt muss ich mir diesen Bullshit alleine ansehen und mich darüber aufregen. Und das ist viel frustrierender, wenn man nicht irgendwie in den Stream einfach alles rausposaunen und dann auch noch ein bisschen Geld damit verdienen kann. Das ist nämlich so die andere Sache, die dann fehlt, dass die Einnahmenquellen in diesem Monat etwas reduziert. Aber umso mehr freue ich mich natürlich auch für alle Unterstützer, Unterstützerinnen da draußen. Und an der Stelle auch mal eine kleine Info. Und zwar passend zum Cast heute, denn im Supporter-Bereich gibt es bei den alten Spielen dieses Mal 007 Nightfire. Das war für mich damals das allererste Bond-Spiel, das ich gespielt habe. Ja, ich bin nicht mit GoldenEye aufgewachsen. Ich hatte, glaube ich, nicht mal eine Ahnung, dass das Spiel überhaupt existierte. Also zumindest aus meinem direkten Freundeskreis hatte das keiner, ist ja auch hier indiziert gewesen. Ich wusste davon nicht und Nightfire war für mich damals auch diese, nicht jetzt nur Singleplayer-Bond-Erfahrung, sondern auch eine ganz, ganz große Offline-Multiplayer-Erfahrung, Splitscreen. Das haben wir hunderte Stunden, glaube ich, gespielt, Nightfire. Und deswegen dachte ich, schau doch noch mal rein, guck dir das Ganze an. Und ich habe einen kleinen Ersteindruck dazu aufgenommen. Also genau, wie ich das in der letzten Zeit auf dem Drittkanal gemacht habe, dass ich mir diverse Titel, die jetzt eben neu rauskommen, da die Zeit nehme, so die erste halbe Stunde bis Stunde oder im Fall von Kingdom Come Deliverance die ersten 2 Stunden anzusehen und das eben auf dem Drittkanal Speck Ops hochzuladen. Und ich dachte, vielleicht kann ich das ja auch mal mit diversen Retro-Titeln versuchen, also entweder solche, die ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt habe, nochmal reinzusehen oder eben auch solche, die ich noch gar nicht gespielt, aber immer mal reinschauen wollte. Und das habe ich mich dazu entschieden, dann packe ich das doch exklusiv, um da noch ein bisschen Bonus-Content zu veröffentlichen auf den Patreon. Also das Ganze ist auch in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr mal drauf gucken. Und dadurch, dass es eben ein Ersteindruck ist, bringt es jetzt nicht wirklich, da eine MP3-Version oder so rauszubringen. Das heißt, in dem Fall ist es dann reiner Video-Content und dementsprechend auch da exklusiv auf dem Patreon. Also könnt ihr, falls ihr daran Interesse habt, gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, unten verlinkt. Und natürlich auch ansonsten hilft es mir immer sehr stark, wenn Leute ein bisschen was zurückgeben wollen für die Arbeit und dafür dann eben Bonusinhalte bekommen, wie zum Beispiel eine erweiterte Version dieses Podcasts. Und in der Ausgabe gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die ich besprechen möchte. Und tatsächlich habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so viel, dass abseits der Dinge, die ich gerade eben erzählt habe, die Woche noch passiert ist. Und es ist eh schon relativ spät jetzt an dem Montag. Und dann versuche ich den Podcast noch irgendwie rauszubringen. Für euch wird es wahrscheinlich jetzt Dienstag in der Nacht sein, beziehungsweise Dienstagmorgen, wenn ihr normalen Schlafrhythmus haben solltet, dann könnt ihr euch das jetzt in der Podcast-App dann reinziehen oder eben, wo ihr das sonst auch hören solltet, beispielsweise auf YouTube. Grüße gehen raus, auch an all die Leute. Und bei den neuen Titeln, ich habe es ja eben schon gesagt, Kingdom Come Deliverance 2 habe ich endlich mal reingespielt und da wollte ich ein bisschen drüber reden. Ich habe aber auch ein weiteres Schmapp gespielt, was jetzt bei uns im Westen veröffentlicht wurde. Das kam, glaube ich, vor ein paar Monaten in Japan schon raus, Macross Shooting Insight. Ich habe keinen Bezug zum Macross-Universum, aber ich dachte, hey, das ist irgendwie ein neueres, größeres Schmapp, dann schaue ich mir das doch gerne mal an, da möchte ich drüber reden. Bei den alten Spielen habe ich ja schon drüber gesprochen, 007 Nightfire. Und bei den News sind es auch ein paar Sachen reingekommen. Nintendo hatte nochmal neue Zahlen veröffentlicht und die Switch hat sich mittlerweile über 150 Millionen Mal verkauft. Es wurde ein Remaster von Onimusha 2 angekündigt. Resident Evil Reverse, ja, dieser kompetitive Multiplayer-Shooter, der wird Ende Juni tatsächlich eingestellt. Ein neuer Trailer für Metal Gear Solid Delta wurde geleakt und darin auch das Release-Datum des Spiels Ende August. GOG hat ihre Dreamliste veröffentlicht. Ja, das ist schon letzte Woche davor passiert, aber ich dachte, ich kann noch mal ein bisschen drüber reden, jetzt wo ich mir dieses Feature auch einmal selbst angesehen habe. GTA 6 soll definitiv noch in 2025 rauskommen. Football Manager 25 wurde gecancelt. Und ja, es gibt tatsächlich einen Grund, warum auch ich über so ein Spiel rede, aber da kommen wir dann in den News dazu. Und abschließend natürlich auch noch das, was die ganze Gaming-Welt die letzten paar Tage beschäftigt hat, der Ausfall vom PlayStation Network. Und als Thema dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit, darüber zu reden, was zum Teufel ist der Plan von Xbox, jetzt wo die neuen Zahlen rausgekommen sind, jetzt wo Phil Spencer nochmal ein paar Interviews gegeben hat, jetzt wo ja auch es 100% offiziell ist, dass Forza Horizon 5 auf der PlayStation 5 erscheinen wird und ja auch alle anderen Franchises definitiv nicht mehr off-limit sind und theoretisch auch ein Halo irgendwann auf einer PlayStation 5 erscheinen kann. Und abschließend natürlich, wie immer, eure Fragen sowie die Namen der ganz besonderen Supporter. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch einmal in die Episode ein. Wobei, stopp, noch eine kurze Werbeunterbrechung, bevor es losgeht. Das hätte ich jetzt fast hier vergessen, auch nochmal im Podcast zu erwähnen. Denn ja, heute, wenn die Episode rauskommt, ein bisschen spät, das nochmal zu promoten, aber zumindest für den heutigen Dienst oder bis zum wahrscheinlich für euch heutigen Dienstag, dem 11.02., da gibt es noch das Neujahrsstartpaket bei Holy und da sind neben den kompletten Probierboxen, also alle drei Stück, die es da gibt, von Energy, von Eistee, von Hydration, auch nochmal die beiden neuen Sorten, die rausgekommen sind, und zwar zu Energy Dragon Fruit Dragon, haha, und dann auch nochmal Darjeeling Eistee mit Honey kombiniert, was ich ziemlich cool finde. Also das muss ich sagen, also gerade für Eistee-Enjoyer, ich habe den tatsächlich auch gerade hier neben mir noch ganz, weißt, jetzt können wir mal so richtig, ich weiß, ich habe jetzt kein Video, aber machen wir das mal kurz auf, der ist noch frisch geschüttelt und auch noch kalt. Oh, hervorragend, mega. Also den muss ich sagen, ist wirklich so mit die neue Lieblingssorte. Und auch die beiden Sorten sind in diesem Neujahrs-Starter-Paket enthalten. Da ist auch noch eine Flasche sogar drin, eine Glasflasche für 50 Euro. Und wenn ihr das als Erstbesteller mit meinem Code SPECKOBST5 holt, dann kriegt ihr 5 Euro Rabatt auf das Ganze nochmal drauf, dass es halt 45 Euro kostet. Aber in dem Fall wäre der Preis sogar gleich, wenn ihr meinen Code SPECKOBST10, also SPECKOBST benutzt und dann bekommt ihr 10% Rabatt. Auch das wären ja im Fall von 50 Euro für dann die 5 Euro als 10% Rabatt. Das kann ich an der Stelle nur mal empfehlen. Also vor allem für Leute, die mal ein bisschen in das komplette Paket reinschnuppern möchten, weil, also, ich kann das auch verstehen, dass man vielleicht jetzt nicht direkt sagen möchte, oh ja, das hole ich direkt mal so ein Tab, auch wenn ich es noch nicht weiß, wie sehr mir das dann irgendwie schmeckt. Und das heißt, in dem Fall kann man wirklich in diese kompletten drei Kategorien von Energy, Eistee und Hydration einmal kurz alles durchprobieren, was es da gibt und dann basierend darauf, ne, und dafür gibt's ja dann den Code Speckobst, damit man auch dann bei der Zweit- oder Drittbestellung nochmal die 10% Rabatt bekommt und ihr könnt auch damit mich und meine Arbeit ganz, ganz großzügig unterstützen, wollte ich nochmal gesagt haben und den Link dazu findet ihr natürlich auch in der Beschreibung und erneut Speckobst 5 für 5 Euro Rabatt bei einer Erstbestellung und Speckobst für jede weitere Bestellung und dann kriegt ihr 10% Rabatt auf das Ganze und das gilt, wie gesagt, auch auf die eh schon reduzierten Inhalte wie dieses Starterpaket. Gut, aber dann würde ich mal sagen, gehen wir richtig los, steigen ein mit Kingdom Come Deliverance 2. Ach ja, ach ja, ach ja, Kingdom Come Deliverance 2. Normalerweise ein Spiel, was ich mir jetzt nicht angesehen hätte, weil ich habe mir auch den ersten Teil nicht angesehen, weil mich das Setting nicht besonders interessiert, so europäisches Mittelalter. Ich glaube, ist der erste noch spätest, ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit da auseinanderhängt. So der zweite spielt ja, glaube ich, 1403 oder so ist das. Ich habe keine Ahnung, ob der erste Teil nur 1 oder 2 Jahre davor spielt oder irgendwie noch ein paar mehr, dass es dann so, keine Ahnung, 1300 irgendwas ist, aber ist ja auch scheißegal. Selbes Zeitalter. Und das ist etwas, das mich ästhetisch, aber auch so historisch vollkommen kalt lässt. Ne? Das ist mir relativ egal, das interessiert mich nicht so wirklich. Und auch dieses Ziel von, oh, wir möchten ein möglichst realistisches Spiel gestalten. Das bedeutet für mich eigentlich immer, oh, alles fühlt sich an wie Ass. Jede einzelne Spielmechanik hat die perfekte Ausrede, sich unfassbar scheiße anzufühlen, egal was ich in diesem Spiel mache. Und das ist jetzt nichts, was mich besonders stark reizt. Aber hey, ne, der zweite Teil ist rausgekommen und hat jetzt im Gegensatz zum ersten wirklich glorreiche Bewertungen bekommen. Ich glaube, der erste war so im hohen 60er, niedrigen 70er Bereich, meine ich. Ne, war halt super janky auf jeden Fall. Und der zweite hat jetzt hohe 80er-Bewertungen, also dort, wo man normalerweise AAA-Titel in einer gewissen Form verbuchen mag und jetzt nicht irgendwelche solchen AA-Titel, aber ich glaube, das ist es noch. Das Budget von dem Spiel war 40 Millionen und sowas ist in der heutigen Zeit ja leider, leider sehr, sehr weit von einem AAA-Titel entfernt, würde man eben so klassisch in die AA-Richtung schieben. Und ich glaube, das kommt auch weiterhin von sehr vielen Jankiness, kann man das definitiv auch so verbuchen, darunter unter dem Begriff. Weil, und das finde ich, merkt man bei dem Spiel sofort, dass alleine das Bewegen, auch die Art des Kämpfens und so alles und eben auch sehr viel, was die generelle Optik betrifft, ja, da merke ich, also wenn ich das Spiel spiele und da eben drauf gucke, dann würde ich auch nicht vermuten, dass es jenseits der 100 Millionen gekostet hat, ne? Was auch vollkommen fein ist, wo ich auch nichts dagegen habe, selbst wenn diese Art von Jank jetzt nichts ist, dass ich befürworte. Ne? Ich mag mehr ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, aber ich mag mehr, ich weiß, es ist dieses Meme so Jank und dann Jank Japan, aber tatsächlich bin ich eher ein Freund von diesem japanischen Jank, weil er meistens mehr so eine feste, harte, rigide Form von Jank ist. Ne? Dass Sachen so ein bisschen zu sehr festgezogen sind in auch den Bewegungen und wie es sich anfühlt. Und bei so europäischem Jank oder Jank wie hier, da ist so das Gegenteil. Ne? Das ist wie so Skyrim, alles fühlt sich viel zu lose an, als würden die Figuren wie so Marionetten zusammengeflickt sein und dann die einzelnen Stränge würden teilweise nicht richtig halten und an der Seite so überpurzeln. Ne? Also das ist, glaube ich, eher so die Art und Weise, wie ich es beschreiben würde. Und da können auch coole Sachen bei rauskommen. Da kann man sich auch definitiv in eine Richtung reinlegen, die auch für mich interessant ist. Aber generell, wenn ich das so auf eine sehr oberflächliche Art und Weise runterbrechen kann, dann würde ich es in der Form erst einmal beschreiben. Und hoffentlich kann man zumindest die Ausrichtung nachvollziehen. Also man muss natürlich nicht übereinstimmen, Das ist ganz klar, aber zumindest, dass ihr ungefähr euch vorstellen könnt, so in welche Kategorien man gewisse Jankiness kategorisieren kann. Und das, was ich eher weniger mag und das, was ich mehr mag, wenn man es auf so einer Linie von A nach B irgendwie einteilen würde. Und das trifft hier auch auf jeden Fall zu. Das heißt, das generelle Spielgefühl davon, die Art und Weise, wie die Kämpfe sich anfühlen, wie auch das Bogenschießen, was du am Anfang machst. Und ich hatte gedacht, oh, das liegt einfach nur daran, dass ich nicht ordentlich gezielt habe. Und dann habe ich nachher noch mal ein bisschen mehr darüber gelesen. Also nee, das soll schon absichtlich so sein. Also da soll auch eine gewisse Schwere durch eine gewisse Ungenauigkeit daherkommen. Und auch das sind wieder so Aspekte, bei denen ich nicht ganz so, wo ich nicht ganz mit d'accord gehe, ne, weil das dann in fast schon so ein RNG-Bereich reingeht, wo egal wie gut ich in einem System werde, es immer noch Momente gibt, wo ich Dinge nicht kontrollieren kann, wo ich nicht für irgendwas, ne, irgendwas mit einkalkulieren kann und irgendwas schief läuft. Und das sind Dinge, die ich persönlich, so, ich habe nichts dagegen, oder ich mag es ja sogar, wenn es spielerische Elemente, Systeme, Mechaniken sind, bei denen ich am Anfang scheiße drin bin und dann nach und nach besser werde, ne? Oder Sachen, die wirklich sich auch gut anfühlen, die mir auch sehr viel Freiheit geben, beispielsweise das Schwingen in einem Spider-Man 2, also nicht im Marvel Spider-Man 2 für die PS5, sondern in dem Spider-Man 2 Spiel auf der Xbox PS2 GameCube, was damals zu dem Spider-Man 2 von Sam Raimi erschienen ist. Und da das Schwingen ist etwas, da wird man am Anfang scheiße drin sein und man muss dann Stück für Stück besser werden, aber je besser du darin wirst, desto kontrollierter. Na, es fühlt sich am Anfang nur so lose und schwer bändig, also, oder schwer kontrollierbar an, aber je besser darin wirst, desto höher wird deine Kontrolle und deine Kontrolle ist am Ende höher als mit einem System, das dir mehr Stützräder an die Hand gibt. Und das ist etwas, wo ich jetzt hier zumindest bei einem Kingdom Come Deliverance 2 nicht das Gefühl habe. Also das, ja, du wirst auf jeden Fall drin besser und das merke ich jetzt auch bei dem Kampfsystem und solchen Elementen, aber sehr viel davon ist immer noch bedingt durch Sachen wie, oh, so und so viele Gegner zu bekämpfen, das wirst du eh nicht schaffen, oh, hier und da fehlen dir die Rüstungselemente, da fehlen dir die Waffenelemente, da bist du zu schlecht gelevelt, ne, deine Zahlen sind zu niedrig, da kommst du nicht gegen an und dann generelle Jankiness von den einzelnen Systemen, wo wieder dieser Realismusfaktor für mich ein bisschen zu sehr in den Vordergrund drückt. Ne, aber das ist definitiv eine persönliche Präferenz und wo ich ja auch weiß, dass es da Leute gibt, die genau da drauf stehen. Ich glaube einfach nur, dass es bei mir so etwas ist, dass ich diese, oh, das ist realistisch, das ist eine Ebene, die mir einfach scheißegal ist. So, die ist mir sowas von scheißegal. Für mich kommt es einfach nur darauf an, sind Systeme inhärent. Oder kohärent. Ne? Funktionieren sie so miteinander, wie ihre Regeln es vorgeben? Beispielsweise Breath of the Wild. So, ist es realistisch, dass du jedes Gras einfach so anzünden kannst und dann brennt das eine gewisse Zeit und dann kann ich den Aufwind davon benutzen? Nee, nicht wirklich, so wie das hier in dem Spiel funktioniert. Aber innerhalb der Logik des Titels funktionieren die Sachen so miteinander, wie man sich es vorstellt. Und eben auch alle anderen Systeme interagieren auf eine Art und Weise, die logisch ist, die in der Welt eben kohärent bleibt. Und das ist etwas, was ich sehr mag, was ich sehr bevorzuge. Aber dieses, oh, wir brauchen Realismus im Sinne von, ne, wie im echten Leben, das ist ein Aspekt, der mir einfach vollkommen scheißegal ist. Den brauche ich nicht. Ich brauche keinen, so, das trifft auch auf andere Simulationen zu. Ne? Es gibt auf jeden Fall Elemente, wo ich jetzt, um mal von ein bisschen dem Titel hier wegzukommen, so, ich mag zum Beispiel einen Realismus, der mir in einem Topspin gegeben wird, ne, um zum Tennis zu gehen, weil ich dort den Sport eben auch längere Jahre gespielt habe und dementsprechend die Elemente, die zum Realismus beitragen, dort wertschätzen kann. Aber sie sind immer noch auf einem spielerisch, ne, so grundlegenden Level, bei dem jetzt nicht gesagt wird, oh, du hast den Schläger, der ist 5 mm zu weit nach links gedreht und weil ihr den Griff nicht richtig festgehalten hat, ist der Ball jetzt woanders hingesprungen und der Boden war an der Stelle leichter irgendwie uneben. Also so solche Sachen, die ja tatsächlich in einem echten Spiel dann, also in einem echten Spiel, meine ich von einem Tennisspiel, dann passieren kann, hat das Spiel selber immer noch eine grundlegende, ja, sagen wir mal, Spielregelebene, bei der Dinge dann genauso funktionieren, wie man das dann auch entsprechend den Eingaben nachvollziehen kann. Eben nur, dass du hier mehr Elemente hast bei einem Topspin, als es jetzt bei einem Virtua Tennis beispielsweise der Fall ist. Und bei einem Kingdom Come Deliverance, dass da diese Jankiness auch, ich weiß nicht, ob du es dann wirklich so realistisch abbilden könntest, dass es sich weiterhin gut anfühlt, oder ob es auch ab einem gewissen Maße so eine Ausrede dafür ist, dass sich Sachen halt scheiße anfühlen können. Ich habe oftmals das Gefühl, dass es so ist, dass damit Elemente entschuldigt werden, oh, irgendwas funktioniert nicht so richtig und irgendwas ist scheiße. Ja, das ist eben so, du bist ja auch nur, ne, wie im ersten Teil habe ich dann öfter gehört, du bist ja auch nur irgendwie der Peasant und bla bla bla. Und das sind so Sachen, das ist mir halt scheißegal. Also ich will ein gutes Spiel haben. Ich will ein System haben, in dem ich dann gut bin. So, dann stell mir irgendwelche Gegner oder so entgegen, die einfach deutlich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad agieren, für den ich mich erst einmal hocharbeiten muss. So, das ist ja das Gleiche, setz mir den, ne, wie das ein DMC 5 macht, wo du den, jetzt nicht den Endboss, aber einen der späteren Bosse sofort im Intro spielst und gegen den verkackst, nicht weil es unfair ist, sondern weil dein eigener Skill noch nicht hoch genug ist, aber du später, wenn du das Spiel eine längere Zeit gespielt hast, dann dieses Intro auch sogar mit No Damage schaffen kannst. Und da gibt's ja sogar einen Erfolg und eine Trophäe dafür, weil das ein alternatives Ende freischaltet. Und das ist die Art von, oh, ich soll jetzt simulieren, dass ich am Anfang scheiße bin gegen viel bessere Gegner, als, oh, das Spiel spielt sich scheiße. Und das ist dann der Realismus, den ich da irgendwie haben kann. Weil das ist etwas, was ich dann am Anfang vielleicht so akzeptiere, aber wenn du dann versuchst, in diesem System besser zu werden, dann stößt du einfach an eine Grenze, wo irgendwann diese Jankiness und diese, sagen wir mal, spielerischen Elemente, Einstellungen, die dich zurückhalten, dir dort zu sehr auf die Nüsse gehen. Ich glaube, das ist so ein Fall bei dem Spiel. Aber da muss ich eben noch ein bisschen weitergehen. Ich meine, ich mag solche Elemente, dass du dann auch gucken musst, oh, wenn du zu sehr stinkst, ne, dich nicht gewaschen hast, deine Klamotten nicht ausgewechselt hast, dass dann auch Leute in gewissen Regionen darauf negativ reagieren. Das ist ja eine Sache, die mochte ich ja auch schon in Deadly Premonition, dass wenn irgendwann anfangen bei Francis York Morgan die Fliegen um ihn rumzukreisen, das mochte ich da in Deadly Premonition schon. Natürlich werde ich das dann auch in einem Spiel wie hier in dem Kingdom Come 2 mögen. Und die generelle, sagen wir mal, die generelle Schreibweise des Titels, die Dialoge und alles, das muss ich sagen, sind auch Elemente, die mir tatsächlich zusagen, die mir gefallen. Ich finde es relativ lustig, dass es funktioniert wie so ein Metroidvania-Nachfolger. So, dass genau wie du in späteren Metroid-Titeln am Anfang immer eine Sequenzerklärung haben musst, warum Samus ihre kompletten Fähigkeiten aus dem vorigen Teil verliert. So, oh, da bist du jetzt irgendwie runtergepoltert und jetzt habe ich alle meine Rüstungsteile auf dem Planeten unter mir verstreut, wie Metroid Prime 4 am Anfang. Oder, oh, da muss jetzt ein anderer Anzug für gebaut werden, wie in Metroid Prime Fusion, wo ich jetzt wieder die Kräfte dann eben neu sammeln muss. Und genauso funktioniert das ja hier auch bei Kingdom Come 2, dass du am Anfang mit deinem Best Buddy unterwegs bist und ja auch so der Bodyguard von denen darstellst und dann, oh, wir haben hier eine kurze Pause und gehen uns waschen, indem wir baden. Und das heißt, man hat dann die komplette Rüstung abgelegt, ist nur noch in Ungebuchse unterwegs und genau dann wird das Lager überfallen, alle Leute daraus werden getötet und nur der Protagonist und eben sein Best Buddy beziehungsweise Vorgesetzter oder sonst was, die müssen dann fliehen und haben keine Sachen mehr an sich, schaffen es dann in so eine Waldhütte von irgendeiner Dame, werden dann wieder halb gesund aufgepäppelt und von dort aus muss man dann weiter in die Lande ziehen und sich wieder Stück für Stück hocharbeiten. Und natürlich ist es so, dass nicht nur deine Rüstung verloren gegangen ist, sondern auch dein kompletter Level und deine ganzen Attribute. Und deswegen können wir das nochmal von vorne anfangen, hochzuleveln. Was natürlich einfach nur so eine dämliche Erklärung ist, um vielleicht diesen Realismusgrad dann beibehalten zu können, weil dann zu viele Leute gesagt hätten, oh, warum muss ich denn jetzt wieder bei Null anfangen, wenn ich doch eigentlich Sachen gelehrt habe? Für mich ist das scheißegal. Also lass mich wieder auf Null anfangen, das ist mir vollkommen egal. Ich spiele ja auch irgendwelche Rollenspiele, wo mein Charakter jetzt nicht gerade der frische Neugeborene ist, der noch nie ein Schwert in der Hand gehalten hat, sondern meistens spiele ich ja schon irgendwelche Kämpfe. Und dann sind die trotzdem Level 1 und müssen nochmal von 0 anfangen und haben irgendwie keinen einzigen Skill, den sie gelernt haben, bis vielleicht auf den einen, der zu ihrem Charakter oder so passt. Also von daher, mir persönlich ist das relativ egal. Ich finde es einfach immer nur so lustig, wenn dann die Spiele diese fast schon Ausreden irgendwie erdenken müssen. Und bin auf jeden Fall gespannt, das Ganze weiter zu spielen. Es gibt natürlich eine Sache, die ich auch hier an der Stelle dann erwähnen will. Ich habe mich nur persönlich noch nicht allzu sehr in das ganze Thema eingelesen. Vor allem, weil mir eben der erste Teil relativ egal war. Ne? Und das sind natürlich die ganzen Anschuldigungen gegenüber, jetzt, ich weiß nicht, weniger dem Team, also Warhorse Studios, aber auf jeden Fall dem Director David Wafra heißt der, glaube ich. Ne? Weil der ja ein paar sehr seltsame Aussagen getätigt hat, weil er ja auch von irgendwelchen Nazi-Bands oder so Shirts getragen hat. Und ich bin da jetzt auf jeden Fall nicht so, dass ich dann sage, oh ja, das wird einfach alles nur Zufall gewesen sein und nix. Also ich halte den jetzt, glaube ich, auch nicht für den gerade coolsten Dude, vor allem wenn ich da irgendwelche anderen Social-Media-Posts von dem mir ansehe, bei dem dann, weißt du, der hat sich irgendwie über Eurogamer lustig gemacht, weil, oh, beim letzten Mal haben die uns nicht getraut, uns eine Bewertung zu geben, aber jetzt schon, wo unser Titel irgendwie beliebter geworden ist. Und dann so, nein, also wirklich, du Treppenlutscher. Das ist zu der Zeit, als Kingdom Come 1 rausgekommen ist, hatte Eurogamer einfach keine Bewertungen. Grundlegend nicht. Das haben die erst wieder vor, ich glaube, so 2-3 Jahren oder so eingeführt und deswegen hat der zweite Teil jetzt eine Bewertung bekommen und der erste nicht. Also das ist, ne, oder auch so ein, keine Ahnung, komisches Shirt, wo er mit seinem Based irgendwie draufstehen hat und darunter einfach nur alle möglichen anderen Cringe-Begriffe versammelt, wo du halt immer denkst, was ist da wieder für ein 13-Jähriger in dem Körper eines, keine Ahnung, 40-50-Jährigen oder so drin verhalten. Ne, und dann auch bestimmte Aussagen von dem ersten Teil, weil sie irgendwie, oder warum sie keine POC-Charaktere in das erste Kingdom Come eingebaut haben, wo du sagst, hey, das Areal, was wir uns ausgesucht haben, da hat das für uns irgendwie nicht so reingepasst. Dann hätte ich vielleicht immer noch so eine Augenbraue nach oben gezogen, aber es wäre so vollkommen fein gewesen, weil wenn du dann irgendwie sagst, zu dem Zeitpunkt hätte es das irgendwie nicht gegeben oder das wäre komplett unmöglich gewesen in dem Bereich, dann wirkt das schon wie, oh ja, wir vermischen die Historie mit unserem eigenen Bias, den wir dazu haben. Und ich bin ja auch niemand, erneut, mir ist diese Ära vollkommen egal, mir ist diese Historie vollkommen also für mich ist das irrelevant, deswegen will ich mich da jetzt auch gar nicht hinstellen und so tun, als hätte ich da mega die Ahnung von. Ich habe ja natürlich auch nur von ein paar anderen Historikern, Historikerinnen Texte durchgelesen, in denen dann mehrfach gesagt wurde, so, ja, also dafür, dass man sich hinstellt und sagt, das ist das historisch akkurateste Spiel und das ist so gewesen und das ist so gewesen, gibt es wohl einige Elemente, gerade eben auch die Darstellung von Frauen, die nicht so ganz historisch akkurat ist, ne? Und deswegen, das meinte ich dann vorhin, dass sich immer diese persönliche Einstellung oder Wahrnehmung oder auch so Sachen, die man irgendwann gar nicht mehr großartig hinterfragt oder nachrecherchiert, weil man sie als gegeben annimmt, auch in so ein Spiel dann irgendwie reinkommen. Aber erneut, da bin ich die falsche Stelle für. Ich wollte auf jeden Fall, wenn der PC mal wieder da ist, dann so eine Videoreihe auch im Stream gucken, wo sich jemand, ich glaube, in so einem Dreiteiler mit dieser ganzen Historie und der dieser historischen Akkuratität auseinandergesetzt hat, um da ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Ich will jetzt halt nur nicht so tun, als ob ich da voll die Ahnung von hätte, aber wenn ich von mehreren Leuten, deren Fachgebiet das eben auch ist, also vor allem eben das europäische Mittelalter, dann werde ich da definitiv auch ein bisschen hellhörig und schau mal ein bisschen mehr drauf. Ich wollte das an der Stelle einfach nur mal gesagt haben, auch der Fairness halber, das ist jetzt nicht, dass ich deswegen so, oh mein Gott, du darfst das Spiel irgendwie nicht spielen oder sonst was, aber ich finde es dennoch wichtig, dass wenn es da solche Vorfälle gab oder auch gewisse Anschuldigungen, man, also gerade wenn es eben auch auf Aussagen basiert, die ich selber von den Entwicklern eben gesehen habe, plus eben auch noch, dass da gewisse Historiker herkommen und sagen, nein, das weiß ich ja nicht so ganz, dann auch ne, aus der Fairness halber das nur drauf zu gucken. Ich finde es nur sehr interessant, dass bei einem Spiel wie Kingdom Come gesagt wird, oh, das ist super historisch akkurat und dann wird nicht weiter drauf eingegangen. Und dieselben Leute regen sich dann bei einem Assassin's Creed Shadows darüber auf, wie historisch akkurat das Ganze ist. Und hatten sich vorher auch bei der Serie bei keinem Teil irgendwie drüber aufgeregt. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, ich weiß nicht, woran könnte das liegen, dass ich mich gerade bei einem gewissen Spiel darüber beschwere und dann alles andere irgendwie links liegen lasse und ignoriere. Ich frage mich, woran das liegen könnte, aber das Fass, das möchte ich jetzt hier an der Stelle gerade auch nicht aufmachen. Das machen wir dann, wenn Assassin's Creed Shadows endlich veröffentlicht wurde und man sich auch das komplette Ding ansehen kann. Aber ja, das sollte es zumindest soweit mit Kingdom Come Deliverance 2 gewesen sein. Ich werde da die kommenden 1-2 Wochen garantiert nochmal ein Video zu machen, wenn ich es dann auch eine längere Zeit gespielt habe, weil das ist ja schon ein riesiger Brocken. Ich werde es definitiv nicht durchspielen. Da kommt mir auf jeden Fall auch die Testerei für Monster Hunter in die Quere, hundertprozentig. Aber zumindest, keine Ahnung, die 10, 15 Stunden dann insgesamt mal reinballern und ein bisschen drüber reden, das kann man definitiv machen. Und was man auch definitiv machen kann, ist weiter zum nächsten Titel gehen, und zwar Macross Shooting Star, Shooting Insight. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt im Intro, ich habe keine Ahnung von Macross. Ich habe generell keine Ahnung von Sci-Fi-Anime. Ich glaube, somit das Einzige, was ich gesehen habe, sind Cowboy Bebop und Gurren Lagann. Das sind wirklich so, also zumindest so Space-Sachen, ne? Klar, Sci-Fi wie im Sinne von Ghost in the Shell definitiv auch, aber ich rede jetzt von so Space-Sci-Fi, so, wo dann auch irgendwie rumgeflogen wird und sonst was. Das heißt, ich habe von Gundam keine Ahnung. Da habe ich nur die diversen Videospiele gespielt, aber ich habe noch nie was davon gesehen, sollte ich vielleicht irgendwann mal tun. Ne, und auch alle möglichen anderen Titel, die in diesem Setting spielen. Und Macross ist ja auch eine Sache, wo es mehrere Serien von gibt, und das sieht man auch hier in dem Spiel wieder, dass da die einzelnen Bereiche, in denen das dann spielt, aus verschiedenen Macross-Serien-Titeln irgendwie sind. Ich habe keine Ahnung, wie da die Timeline aussieht und sowas. Das weiß ich nicht. Ich fand es nur sehr weird, dass ich in dem Spiel, wie die Story sich präsentiert, und da scheinen ja, denke ich, einfach auch mal Charaktere aus dem jeweiligen Universum zu sein, dass die Piloten von diesen Mecha-Flugzeugen, also das sind ja Flugzeuge, die sich so Transformers-mäßig auch in Mechas verwandeln können, und die sehen ganz normal aus. Ne? Das sind so ganz normale Fighter-Jet-Dudes, sieht so ein bisschen inspiriert aus wie eine Top Gun beispielsweise, die Anzüge, die die da tragen. Und auf einmal gehe ich in diesen Hangar rein, und dann sind so zwei jüngere Mädels da, die vollkommen bunt angezogen sind, als wären sie aus irgendeinem Girly-Pop-Zauber-Anime oder so entsprungen. Die eine natürlich auch noch mit dem riesigen Dekolleté, wo ich dann gedacht habe, so, was ist das auch in der Originalserie so? Ist das einfach nur aus zwei Universen hier zusammengestellt? Oder habe ich wirklich, oh, das sind die ganzen männlichen Charaktere, die sehen aus wie die ganzen Army-Dudes, und alle Frauen in der Serie sind irgendwelche kleinen, bunten Mädels oder so, alternativ noch mit einem großen Ausschnitt. So, da habe ich halt wirklich so davor gesessen und ich dachte, what the fuck, was ist hier los? Zumal in den einzelnen Missionen du dann ab einem bestimmten Zeitpunkt Songs gespielt bekommst. Dass du dann oben links wird dann so fetten Fenster eingeblendet mit irgendeiner Girly-Pop-Band aus dem Universum scheinbar. Und dann wird ein Song abgespielt. Und dieser Bildschirm, der bleibt dann auf deinem Monitor platziert, selbst bei einem Bosskampf, wenn der Boss sich hinter diesen Bildschirm bewegt und von dort eine Attacke abfeuert. Also ich habe wirklich gedacht, was zum Teufel geht denn jetzt ab? Und das passiert in jedem jedem Level von diesen 8, 9, 10 Stages, die es insgesamt gibt. Und das Spiel selber an sich finde ich das ganz interessant. Ne? Du hast dann unterschiedliche, sagen wir mal, Modi, in die du reinwechselst, automatisiert. Das heißt, du hast Sequenzen, wo du einen horizontalen Shooter hast, von links nach rechts. Du hast dann welche, wo es ein Vertical Shooter wird, von unten nach oben. Trotzdem auch in beiden Situationen mit einem 16:9 Bildzeitenverhältnis. Und dann hast du noch Sequenzen, wo du von oben drauf herabguckst und es sich mehr spielt wie ein Twin-Stick-Shooter. Und du hast in all diesen Situationen die Möglichkeit, entweder ganz normal zu schießen oder vor dem Feuern der Taste den rechten Stick in eine Richtung zu bewegen. Und dann sieht man so ein Radarfeld. Und damit kann man dann einen Autolock an. Also das ist so ein bisschen, ne, als wärst du ein Rail-Shooter wie Panzer Dragoon, wo du ja auch deinen normalen Schuss hast und du hast dann aber eben auch deinen Lock-On, den du abfeuern kannst. Und den hast du in allen Modi, diesen Lock-On. Allerdings den Twin-Stick-Shooter hast du nur wirklich in diesen Top-Down-Elementen. Das heißt, sobald das ein Vertical- oder ein Horizontal-Shooter ist, dann kannst du mit dem Schiff nur noch nach rechts bzw. straight nach oben schießen, aber weiterhin zwischendurch mit dem rechten Stick dann diese Lock-Ons benutzen. Und das brauchst du auch, weil zu viele Gegner auf dem Bildschirm erscheinen, dein Flugzeug viel zu langsam ist, um das alles abzudecken. Und du brauchst es auch, um deinen Score zu erhöhen. Denn nur wenn du Gegner mit diesen Lock-On-Attacken tötest, dann geht dein Multiplikator nach oben eben von 1 und dann geht das so um jeden, den du getötet hast, 1,1, 1,2 bis dann irgendwann auf 10,0 hoch. Das ist eben auch noch so eine Möglichkeit, das Ganze beim Scoring ein bisschen interessanter zu machen. Aber dadurch, dass du sowieso dazu angehalten wirst, diese Methode einzusetzen, weil du es nicht schaffen kannst, alles zu töten, fühlt es sich jetzt nicht nach Entscheidungen an, sondern sowieso nach dem optimalen Weg, zumindest um diese Zahl hochzukriegen. Und dann, wenn du es auf 10,0 hast, danach wird es dann eher, okay, wenn ich jetzt Gegner mit dem Laser abschießen will, um mehr Punkte zu generieren, dann muss ich gucken, wie ich das am besten aufteile. Aber bis dahin würdest du sowieso automatisch mit diesem Lock-On die meisten Gegner beschießen. Und da muss ich dann auch sagen, dass in dem Gegner-Pattern, in den Bossen, es sehr uninspiriert wirkt, zumal du auch eine tatsächliche Ausweichtaste hast, die standardmäßig auf einem PS4, PS5-Controller leider auf Kreis gelegt ist. Und das heißt, du hast dann mit dem linken Daumen bewegst du den Stick, um den Charakter zu bewegen. Mit dem rechten Daumen hast du dann diese Zielfunktion, um die Gegner anzuvisieren. Und dann musst du aber auch noch mit dem rechten Daumen immer wieder auf Kreis rübergehen, um dann diesen Dodge-Move auszuführen, wo ich nicht weiß, warum man das nicht irgendwie auf die linken Schultertasten gelegt hat, weil die sind nämlich vollkommen frei. Also da habe ich keine Ahnung, warum das nicht standardmäßig auf den anderen Schultertasten sind und du viel einfach diesen Dodge-Move ausführen könntest. Der ist auch ein bisschen seltsam, weil er sehr langsam ist, aber dann dafür auch noch sehr lange Iframes hat in dieser Animation. Aber viele Boss-Attacken so schnell aufeinander folgen, dass es nicht schwer ist, einer davon auszuweichen, sondern den Zeitpunkt zu finden, wo du drei verschiedenen, die sich gegenseitig überlappen, den perfekten Moment zu finden, durch alle drei gleichzeitig durchzudodgen. Aber gerade das fühlt sich in dem Spiel, was ja darauf ausgelegt ist, sowieso alles mit gezielter Platzierung von deinem Schiff den Attacken auszuweichen, fühlt sich das ehrlich gesagt ein bisschen seltsam an und hatte auch nie das Gefühl, dass dort die einzelnen, ja sagen wir mal, Patterns wirklich durchdacht waren, weil es immer so dieses, ja fuck it, wir machen das einfach so, weil notfalls kannst du da irgendwie durchdodgen. Und ich oftmals auch das Gefühl hatte, nicht zu wissen, ist das jetzt, weil klar, es gibt welche, wo du einfach nur einen Ring hast und da gibt es keinen Weg durch, da musst du dann eben durchdodgen, aber oftmals ist es auch so ein Sperrfeuer, was dann aus so vielen verschiedenen Seiten gleichzeitig kommt, bei dem ich dann nicht weiß, ist das überhaupt etwas, wo ich durchdodgen kann, weil auch die Hitbox von deinem Flugzeug, Raumschiff, Mech oder was auch immer du das nennen willst, sehr undefiniert, unklar ist, das zu erkennen und ich da oftmals in den Dodge reingegangen bin, einfach nur aus Sicherheit, weil ich jetzt nicht rausfinden wollte, ob mich das trifft oder nicht, weil du die Level nach und nach spielst, aber es innerhalb der Level keine Checkpoints gibt. Es gibt auch kein Continue-System. Also nicht, es gibt ein Continue-System in der Form, dass wenn du stirbst, dann fängst du den Level wieder von vorne an, aber du kannst jetzt nicht mittendrin nochmal einen Continue einsetzen oder ein Leben einsetzen oder sonst was, um da weiterzumachen. Du fängst nach jedem Treffer wieder von vorne an. Das heißt, selbst eine Stage, die 3-4 verschiedene Phasen hat und dann eben einen Bosskampf und dann du stirbst am Ende vom Bosskampf, dann war es das. Dann musst du eben wieder von vorne anfangen. Du hast eine Lebensenergie, mit der du mehrfach getroffen werden kannst, aber standardmäßig gibt es keine Möglichkeit zu regenerieren, außer durch eine gute Bewertung am Ende der Stage. Und je besser deine Bewertung ist, desto höher wird dann deine Lebensenergie wieder aufgefrischt. Aber sobald die einmal unten ist, dann bleibt die auch unten bis zum Ende der Stage und dann bis zu dem Moment, wo du hoffentlich ein gutes Ergebnis erzielt hast, dass sie ein bisschen weiter wieder hochgeht. Das heißt, wenn du in Stage 1 ein paar Mal getroffen wurdest, dann gehst du mit dieser Lebensleiste in Stage 2 und muss dann diese Stage immer und immer wieder üben mit einer halben Lebensleiste beispielsweise, was gerade für den ersten Run, um das Ding zu lernen, vollkommen scheiße ist. Du hast zwar die Möglichkeit, dir ganz am Anfang vom Spiel einen Toggle zu setzen, dass die Lebensenergie sich Stück für Stück wieder auflädt, entweder langsam oder schnell, aber das verbietet dir einen Score auf den Leaderboards zu posten, und das fühlt sich ja auch an wie irgendwie so ein Cheat, und dann sollte ich ja irgendwie nicht damit spielen, aber ich empfehle das tatsächlich einfach, weil man so leichter die Level erst einmal lernen kann. Und auch das finde ich eine Sache, die ich halt richtig hasse in solchen Spielen, wenn ich dann bei einem Boss gestorben bin und wieder den Level von vorne anfangen muss, selbst bei einem einzigen Gegentreffer, also bei einem einzigen Tod, den ich erzielt habe, weil ich möchte in dem Moment dann nur den Boss üben. Und ich will dann nicht die restliche Stage üben, wenn ich die eben schon kenne, wenn ich die schon kann, dann lass mich doch bitte bei dem Boss weitermachen. Und ja, für irgendeinen Scoring-Arcade-Mode-Run ist es ja vollkommen okay, dass ich dann von vorne anfangen muss, jedes Mal, um das zu machen. Aber um dahin zu kommen, um das Ganze zu lernen, fand ich das relativ frustrierend, vor allem, weil es keine andere Möglichkeit ist, durch gutes Spielen im Level die Lebensenergie wieder aufzufrischen. Ne, du kannst ja auch keine, es gibt ja selbst in den größten Hardcore-Schmaps hast du ja zumindest die Möglichkeit, dir weitere One-Ups zu verdienen. Dass du dann eben nochmal, oh, hier bei 10, 20, 30, 40.000 Punkten, da kriegst du eben nochmal ein weiteres Bonusleben dazu, was du stacken kannst. Also da gibt's hier keine Möglichkeit. Du hast eben am Anfang deine Lebensleiste und dann musst du eben damit durchgehen, und das ist für so einen Arcade-Mode vollkommen fein, aber den Arcade-Modus musst du erstmal freischalten, indem du die Story durchspielst. Und dann denke ich mir, wenn ich die Story durchgespielt habe, warum brauche ich dann noch den Arcade-Mode? Weil, wenn ich mit so wenig Lebensenergie es schaffen muss, durch diese Level durchzukommen, wo die Level selber relativ einfach sind, aber die Bosse halt unfassbar fucking schwer werden relativ schnell, so, dann habe ich doch diese Form der Herausforderung schon gemeistert. So, warum habe ich dann diesen, dann lass mich doch zumindest, weiß, ich bin jetzt auch nicht der größte Freund von so Credit-Feeden, um da durchzukommen, aber gib mir doch zumindest die Möglichkeit, dann im Story-Modus bei den jeweiligen Sequenzen wieder von vorne anzufangen, dass ich dann den Boss von vorne nochmal versuche, oder zumindest nach einem Continue, okay, dann setzt du halt die Punktezahl wieder zurück, aber dann gib mir wieder volle Lebensenergie oder halt eine andere Möglichkeit, die Lebensenergie wiederzukriegen, weil so habe ich nur die Auswahl zwischen dieser Version und einer Version, wo sich die Lebensenergie die ganze Zeit regeneriert und es dann eben viel zu einfach wird. Also da fehlt mir so der Punkt, das Ganze da dazwischen zu machen. Und dann ist es auch, dass gerade die einzelnen Level sehr stark wiederholen sind, dass sich so Level 3 und 4 abseits vom Hintergrund genauso anfühlen wie Level 1 und 2, dass es da zu wenig Gegnervarianz gibt, zu wenig Pattern-Varianz gibt, und gerade die Top-Down-Sequenzen, ne, diese Twin-Stick-Shooter-Sequenzen, dass du da immer wieder dieselbe Aufgabe hast, so irgendwelche komischen Satellitendinger zu zerstören, die wie, ne, so orangene Energieringe von sich schießen, wie manche von den Hindernissen in Mario 3D World, daran hatte mich das erinnert, und durch die musst du dann eben durchdodgen. Und das machst du immer und immer und immer wieder, und zwischendurch wirst du noch mit so einer super langweiligen Handlung präsentiert, wo ich mir denke, ja, okay, vielleicht, wenn du irgendwie in das Universum investiert bist, aber das muss ich sagen, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das ist jetzt nicht so auf dem Level gewesen, oh, ich verstehe da irgendwelche Referenzen nicht, sondern das ist super unfassbar fucking langweilig präsentiert, und ich habe dann eben auch nach der dritten oder vierten Mission angefangen, das Ganze zu überspringen. Zum Glück gibt's auch am Anfang die Einstellungsmöglichkeit, wenn du einen neuen Playthrough startest, dass alle Cutscenes automatisch übersprungen werden, dass du nur von Level zu Level zu Level übergehst. Aber ja, selbst der Teil war jetzt nichts Besonderes, also würde ich generell sagen, ist jetzt kein Spiel, was ich in irgendeiner Form großartig empfehlen würde. Und da können wir es dann an der Stelle auch, glaube ich, belassen mit Macross Shooting Insight. Und falls ihr hier im Supporter-Bereich seid, dann machen wir kurz weiter mit 007 Nightfire, 007 Nightfire, und ansonsten geht es für euch weiter mit den News. Fangen wir an bei den News mit einer kurzen Meldung von Nintendo, die neben natürlich auch so aktualisierten Zahlen zu den Verkäufen von Spielen, wo auch zu sehen war, dass sich ein Mario Party wieder mehrere Millionen Mal verkauft hat, dass sogar ein Mario und Luigi Brothership fast 2 Millionen verkaufte Einheiten erzielt hat. Also die Konsole ist weiterhin hervorragend die ganzen, vor allem First-Party-Sachen, wirklich alle zu Millionenzellern zu machen. Das ist insane. Aber eine Zahl war auch noch ganz interessant, und zwar hat sich die Switch mittlerweile 150 Millionen Mal verkauft, und damit fehlen nur noch knapp 10 Millionen, um den ersten Platz von der PlayStation 2 zu holen, die sich knapp über 160 Millionen Mal verkauft hat. Das ist eine Sache, die wurde ja nicht nur von Sony selbst bestätigt, sondern wir haben auch ein Bild bekommen, ich weiß nicht, ob es noch Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres war, aber ein Bild der letzten produzierten PlayStation 2, eben extra noch mit so einem Banner drauf, wo dann drauf stand, ne, Ende der Produktion von irgendwie so 2000 bis 2013 war das, glaube ich, und dann die Einheitsnummer 160 Millionen 600 irgendwas 1000 oder so. Und Sean Layden, der auch damals Sony-Präsident war, hatte das auch nochmal bestätigt. Ja, das kann ich auch so sagen, das war die letzte produzierte PS2. Das heißt, es fehlen jetzt nur noch knapp 10 Millionen verkaufte Einheiten, und es wird interessant zu sehen, ob die Switch das erreichen wird, weil ja, in diesem Jahr kommt die Switch 2 raus, und durch die Abwärtskompatibilität, die damals bei der PS3 ja nur bei den ersten teureren Modellen gegeben war und danach nie wieder enthalten war in der Konsole, wird natürlich jede verkaufte Switch 2 auch abwärtskompatibel zur ersten Switch sein. Das heißt, wenn Leute unbedingt jetzt so eine Konsole haben wollen, dann können sie auch die Zweier kaufen und trotzdem noch die ganzen Spiele von der originalen Switch nachher kaufen und spielen, wenn sie das möchten. Es wird wahrscheinlich darauf ankommen, wie weit die beiden Systeme preislich auseinanderliegen. Ne, dass wenn die Switch 2 beispielsweise jetzt 350 Euro kosten würde oder so 400, dann ist es ja nicht mehr ein großer Unterschied zu der originalen Switch. Aber sollte die Switch 2 tatsächlich so 450 oder sogar 500 Euro kosten und man bekommt dann vor allem eine Lite für unter 300 oder eine originale Switch für unter 300 oder dann so eine OLED für irgendwie 300 circa, dann ist das immer noch ein sehr großer Unterschied, dass wahrscheinlich einige Leute weiterhin auf eine Switch 1 zurückgreifen werden. Dann kommt es auch nochmal drauf an, in was für Ländern wird die Konsole vielleicht dann noch zur Verfügung gestellt, weil gerade bei der PS2 war es ja so, dass auf der einen Seite der Preis unfassbar günstig wurde. Also ich weiß ja auch noch, dass ich die PS2 selbst in so 2008, als ich damals beim GameStop gearbeitet habe, und das war ja schon in der Hochzeit von der Xbox 360, von der PS3, von der Wii, selbst da haben wir weiterhin PS2-Konsolen verkauft für den Preis von gerade einmal 99 Euro. Und das ist natürlich jetzt auch eine Preisrichtung, die selbst eine 7 Jahre alte Switch nicht mehr erreichen kann. Also vor allem nicht, wenn man damit noch irgendeine Form von Profit machen will. Und das andere bei der PS2 ist, und das haben wir ja auch dann, das sieht man ja auch, wenn man hört, oh, das letzte Produktionsjahr war irgendwie so 2013 rum, die Konsole wurde vor allem auch noch in anderen Märkten weiterhin verkauft, dass gerade in Südamerika immer noch PS2-Konsolen verkauft wurden, wo natürlich dann auch die Preise eine sehr wichtige Rolle spielen, dass da auch teilweise die PS3 noch gar nicht verfügbar war und ja auch Spiele wie zum Beispiel FIFA noch 6 Jahre, nachdem die PS3 rausgekommen ist, weiterhin Editionen bekommen haben. Also, dass wir teilweise noch PS2-Spiele erhalten haben, kurz vor dem Release der PlayStation 3. Also, ich weiß, glaube ich, noch, dass zumindest FIFA 13 war eines so der letzten Spiele. Und das müsste ja dann Ende 2012 gewesen sein, also 1 Jahr vor dem Erscheinen der PS4. Und das heißt, wenn man jetzt auch die Zahlen miteinander vergleicht, an dem Punkt, wo die Switch jetzt ist, nach so knapp 7 Jahren, da war die PS2 nicht mal ansatzweise an diesen 150 Millionen dran. Ich glaube, es waren schon über 100 Millionen verkaufte Einheiten, aber immer noch so 20, 30 Millionen irgendwie zurück. Die Sache ist natürlich, wird sich da die Switch noch in diesen nächsten Jahren irgendwie diese 10 Millionen rausziehen können, weil ja jetzt schon die Verkäufe der Einheiten sehr stark zurückgegangen sind. Und ob die Switch dann die erfolgreichste, meistverkaufteste Konsole aller Zeiten sein wird. Das hängt, denke ich, davon ab, ob A, Nintendo sie überhaupt noch weiterhin produziert und dann eben auch in Ländern vielleicht, weil ich weiß gar nicht, wo das jetzt überhaupt überall verfügbar ist, die Konsole. Aber gerade wenn sie noch verfügbar ist in Regionen, wo sie eine bessere Alternative darstellt, im Vergleich zur Switch 2, was die Preise betrifft, als jetzt in anderen Ländern, in anderen Nationen. Und das andere ist natürlich, wie stark ist der Unterschied preislich zwischen diesen Konsolen und wird es sich Nintendo nochmal erlauben können, da den Preis runterzuschrauben? Ich glaube, wenn du einfach nur investieren würdest in dieses, in diesen Erfolg, wenn du sagst, okay, wir möchten jetzt auf Teufel komm raus die meistverkaufteste Konsole aller Zeiten sein und da nochmal so richtig einen Stempel draufsetzen, dann könnten sie auch noch einmal diese letzten 10 Millionen Einheiten produzieren, die sie brauchen und das Ganze dann für unter dem Verkaufspreis dann anbieten, ne? Also, dass sie vielleicht bei jedem Gerät dann sogar 10, 20 Euro oder so Verlust machen, ne? Ich meine, wird man auch wahrscheinlich über die Softwareverkäufe wieder reinbekommen, aber trotzdem, wenn sie jetzt sagen, hey, Switch Lite irgendwie 100 Euro oder so, da könnte man und da noch ein paar Farbvarianten anbieten. Ich glaube, da könnte man irgendwie nochmal draufkommen, aber werden sie jetzt wahrscheinlich nicht so hinterher sein und eher gucken, dass die Switch 2 sich so gut verkauft wie nur Menschen möglich. Und deswegen wird es interessant sein. So, wenn ich darauf wetten müsste, wird es die Switch 1 noch schaffen, über die 160 zu kommen? Ich würde eher auf sagen, ja, aber es ist definitiv kein Oh zu 100%, weil da diese genannten Faktoren, das kann ich nicht komplett mit einbeziehen, das kann ich eben auch nicht wissen, aber wird auf jeden Fall spannend sein, das Ganze dann zu beobachten. Capcom haben auf einem kleinen digitalen Event das Remaster zu Onimusha 2 angekündigt und ich bin sehr angetan davon. Ich hätte wirklich nicht mehr damit gerechnet, denn Onimusha 1 wurde ja damals Ende 2019 in Japan und dann Ende 2018 in Japan und Anfang 2019 bei uns veröffentlicht. Und das ist ja ein relativ großer, was heißt großer, aber es ist auf jeden Fall ein Flop gewesen, was aus meiner Perspektive heraus auch eher die Schuld bei Capcom war. Denn so einen Release ohne große Werbung, ohne große Kampagne dahinter, Ende des Jahres rauszubringen in Japan und dann bei uns wirklich so in der ersten Januarwoche, also da schickst du Spiele zum Sterben raus, gerade so in der Phase. Und das wurde dann auch hauptsächlich nur digital veröffentlicht, zwar auf allen Konsolen und PC, aber eine physische Variante gab es erstmal nur in Japan und ich glaube dann irgendwann auch nochmal in Nordamerika, aber das hatte auch eine sehr, sehr geringe Auflage. Heißt, da gab es jetzt auch nicht die größten Möglichkeiten, das Ganze abzugreifen. Und dann war es eben auch nur das erste Spiel, nachdem wir so oft auch von Capcom Collections bekommen hatten, wie zum Beispiel bei Devil May Cry. Da hast du, oh, hier ist die Collection für 40 Euro und dann ist Devil May Cry 1, 2 und 3 drauf enthalten und jetzt muss ich 20 Euro zahlen, nur digital, für das allererste Onimusha. Und nachdem das eben nicht so erfolgreich war, gab es dann keine weiteren Teile, weil von der Hauptreihe fehlen ja noch 2, 3 und sogar 4. Und ja, du könntest noch das Spin-off Blade Warriors, was so ein Smash Brothers Klon war, hinzuzählen und Onimusha Tactics, was auf dem GBA rausgekommen ist und eben auch so Final Fantasy Tactics-artiges Strategiespiel war. Aber zumindest 2, 3 und 4 hätte ich doch gern noch in irgendeiner Collection gesehen. Und jetzt sind 5, 6 Jahre vergangen und endlich bekommen wir eine Ankündigung tatsächlich für Onimusha 2. Und solange das einfach nur auf diesem Niveau von dem Original ist, bin ich da vollkommen zufrieden, zumal es ja auch von Onimusha 2 nur eine Version gab. Das ist ja das Gute, dass bei Onimusha 2 und wenn sie dann vielleicht auch noch eine Version von 3 und 4 machen, keine Ahnung, was da die Rechte sind bei dem dritten Teil. Denn das ist ja auch so ein Problem, dass ja Onimusha die Optik von tatsächlichen Schauspielern benutzt hat. Und beim ersten Teil war es eben der Protagonist Samanosuke. Und beim zweiten war es, glaube ich, auch ein echter Schauspieler. Das heißt, da mussten sie wieder von wem anders die Rechte reinholen. Und beim dritten ist ja der eine Hauptcharakter wieder Samanosuke. Okay, wenn man schon mal für den ersten die Rechte bekommen hat, wird es wahrscheinlich dann möglich sein, das auch bei der Person für den dritten zu bekommen. Aber die andere Person ist ja Jean Reno. Und ich weiß jetzt nicht, was heutzutage das noch kostet, das retrospektiv irgendwie für Lizenzen so zu bezahlen, was Jean Reno betrifft. Weil ich glaube, bis auf irgendwelche französischen Indie-Filme und japanische Werbeclips macht der gute Mann, glaube ich, nichts mehr. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Hat ja genügend an genügend großartigen Filmen dran gearbeitet. Aber das sind ja auch noch mal zusätzliche Kosten. Und beim vierten Teil müsstest du dann auch noch mal den Schauspieler von Samanosuke bezahlen. Und auch da weiß ich nicht, ob der Protagonist auf irgendeiner anderen tatsächlichen, echten Person eben basierte. Aber das sind zumindest so gewisse Hürden. Beim ersten war es einfach schade, weil das Original, also weil die PS2-Version gut transportiert wurde. Das ist ein feines Remaster, wenn es nur um die PlayStation 2-Version geht. Aber von Onimusha 1 gab es ja auch noch die abgeänderte Xbox-Version Genma Onimusha. Und genau wie ich das ja in meinem Video damals zu Onimusha 1 erklärt hatte, waren das unterschiedliche Versionen. Also Genma Onimusha war wie so ein, nicht mal nur einen Arrange-Mode, wie das bei Resident Evil zum Beispiel der Fall war, sondern wirklich eine komplett andere Art und Weise, das Spiel zu spielen, mit auch noch neuen Gegnertypen, mit so einem Zusatz-Dungeon und einem Endboss, den es da gab und eben einer zusätzlichen Rüstung, die da drin war. Und das war immer sehr schade, dass es diese Version nicht in dem Remaster gab, aber jetzt bei 2 mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, weil da gab es nur die PS2-Fassung. 3 hatte noch eine PC-Version, aber soweit ich weiß, ist die auch vollkommen inhaltsgleich. Und von Dawn of Dreams, dem vierten Teil, meine ich, gäbe es auch nur diese PS2-Fassung. Also klar, der Grund, warum das jetzt kommt, ist natürlich, dass sie so ein bisschen auch die Marke wieder bekannter machen wollen, weil ja in 2026, meinen sie, haben das dafür angekündigt, das neue, das fünfte Onimusha rauskommt, was auch zum Glück einen Untertitel hat. Das ist vollkommen fein. Ihr müsst nicht unbedingt eine Zahl dahinter schreiben. I get it. Aber immerhin einen Untertitel, sodass wir dann Onimusha, blablabla, genau wie beim vierten, dass man einfach sagen kann, entweder Onimusha 4 oder Onimusha Dawn of Dreams oder einfach nur Dawn of Dreams. Und dann wissen alle, was gemeint ist. Und wir müssen nicht einfach immer so eine dämliche Jahreszahl dahinter packen, wie bei God of War oder bei Tomb Raider oder bei Hitman oder sonstigen anderen Spielen. Das ist immer, finde ich, da bin ich schon Capcom sehr, sehr dankbar. Und ich hoffe, dass dann nach dem Zweierteil auch noch Onimusha 3, was glaube ich, Demon's Siege, ich meine, die haben alle Untertitel tatsächlich, ne? Onimusha 1 Warlords, Onimusha 2 Samurai's Dream war es, glaube ich, Onimusha 3 Demon's Siege und 4 ist eben, das hat keine Zahl im Titel gehabt und war eben Dawn of Dreams und hat ja auch damals leider so ein bisschen die Serie beerdigt, weil Capcom hat super viel in dieses Spiel investiert, das hatte ja sogar 2 Discs, war auch das größte Spiel der ganzen Reihe, sieht auch für ein PS2, ich meine, die sehen alle für PS2-Titel, selbst der erste noch, sehen wirklich super aus, aber Dawn of Dreams hatte richtige krasse Production Values und das hat sich daran gemessen nicht sonderlich gut verkauft und das, was Capcom damals gemacht hat, war einfach direkt die ganze fucking Serie einzustampfen. Ich meine, das war auch in 2006 und danach begannen so langsam die dunklen Jahre. So, wir hatten noch gute Jahre, ne, 2006, noch Dead Rising rausgekommen und dann Resident Evil 5 in 2009, aber kurz danach, dann ging es eben bergab. Aber jetzt befinden wir uns ja wieder in der Capcom-Renaissance und vielleicht, ne, hey, Capcom, na, Onimusha 3 und 4, ja, da machen wir noch ein Remaster, aber jetzt, wo ihr auch wieder dabei seid, irgendwelche obskuren Fighting Games zurückzubringen in eurer Fighting Game Collection, wie wäre es denn dann irgendwann mit einer dritten Capcom Fighting Game Collection und da drin habt ihr auch noch Onimusha Blade Warriors, weil dann kann ich nämlich wieder mit Zero oder Nobunaga verkloppen. Das wäre es doch. Und wo wir schon mal bei Capcom sind, machen wir kurz weiter, denn Resident Evil Reverse, also R-E-Doppelpunkt-Verse, wird nämlich geschlossen. Wird eingestampft am 29. Juni diesen Jahres. Das heißt, für alle Leute, die noch ihre Platin-Trophäe oder ihre 1000 Gamerscore, so wie ich zum Beispiel, da holen wollen, sollten das unbedingt noch vor Ende des Jahres machen oder vor Mitte des Jahres, mit Ende des Jahres. Bevor die ersten 6 Monate rum sind, noch tätigen. Und auch ich werde das tun. Ich werde das wahrscheinlich dann auch in den kommenden Monaten im Stream spielen, weil ich das nicht nur dann für meinen Resident Evil Marathon versprochen hatte, sondern wir das ja auch bei Ink Ribbon Radio besprechen möchten. Und das heißt, selbst wenn diese Episode noch nicht dran ist in unserer Chronologie, werden wir die Ausgabe schon einmal aufnehmen und daneben veröffentlichen, keine Ahnung, in 1-2 Jahren, wenn wir tatsächlich bei dem Spiel angekommen sind. Und auch für mich ist es ja relevant, wenn ich dann sage, hey, ich will mal irgendwie so eine Retrospektive machen, dann sollte ich jetzt am besten Fall schon mal an diesem Video arbeiten, einfach nur, weil ich es jetzt eben noch spielen und dann eben frisch ein Skript schreiben kann, weil in ein paar Jahren werde ich das auch nicht mehr können. Das heißt, spielerisch ist mir das vollkommen egal, das sieht mega Grütze aus. Ich glaube, die meisten Leute wussten nicht mal, dass das nach der Ankündigung tatsächlich rausgekommen ist. Auch ich habe da sehr lange Zeit gebraucht, das zu realisieren. Ja, dieses Spiel ist tatsächlich erschienen. Es hat einfach nur kein Mensch darüber geredet, weil es eben auch keine Sau spielt. Ich nehme mal an, die beste Zeit, das zu spielen, wird dann auch im Juni sein, wenn nochmal alle Leute zurückkehren, um zumindest das Ganze mal ausprobieren, weil es ist ja ein Free-to-Play-Titel und um da auch Platin oder eben die ganze Erfolge zu holen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch bis zum Juni warten, um das dann ein bisschen intensiver zu spielen, vielleicht auch wieder mit Leuten aus dem Discord, wie wir das damals auch bei Babylon's Fall gemacht haben. Ich hatte da zwar schon die Platin-Trophäe, weil ich mir die zum Launch geholt habe, da ich ziemlich kaputt bin, aber wir haben noch ein paar anderen Leuten zur Platin-Trophäe verholfen und da konnte ich auch den tatsächlichen Season-Content durchspielen, den ich beim zum Release nicht gespielt habe. Also ich freue mich so ein bisschen drauf, das dann auch bei Resident Evil Reverse wieder zu machen. Aber ja, ansonsten ist es mir relativ egal, trotzdem immer kacke, wenn Titel vom Markt genommen werden. Wenn und auch wenn es nur aus so einer zukünftigen Historia oder eine Historienperspektive ist oder Historikerperspektive ist, dass wenn Leute ihre Retrospektiven machen wollen, auf diesen Titel nicht mehr zurückgreifen können, weil ja, auch andere Sachen sind immens gescheitert, wie irgendwie die Gamecom-Variante von Resident Evil 2, aber wenn du das willst, A, kannst du dir immer noch so ein Gerät holen und das Spiel, oder du kannst es eben emulieren, das ist ja ein Singleplayer-Titel, da muss man sich ja keine Sorgen drüber machen, oder eben sowas wie Resident Evil Gaiden auch zukünftig zu spielen. Das ist kein Problem. Und das sind auch keine Titel, die ich jetzt empfehlen würde. Aber Resident Evil Reverse, das können wir jetzt nur noch das eine Mal erleben, dieses Jahr und danach dann nie wieder, weil ich glaube jetzt nicht, dass das ein Spiel ist, bei dem sich die Community darum kümmern wird, dass auch abseits dieses offiziellen Serverabstellens noch in irgendeiner Form verfügbar zu machen. Also so krank sind auch, glaube ich, Hardcore Resident Evil Fans nicht. Metal Gear Solid Delta hatte einen neuen Trailer, der geleakt wurde. Ich nehme mal an, dass es da demnächst eine State of Play geben wird, auf der das Ding dann offiziell gezeigt wird, aber neben natürlich den ganzen Gameplay oder Zwischensequenzen, also hauptsächlich waren das so Zwischensequenzen da drin, wo es ja auch vollkommen irrelevant ist. So, wir wissen, dass das ein ziemliches 1:1 Remake sein wird, nur mit einer anderen Steuerung, einer anderen Kamera und wie ich auch finde, einer ziemlich hässlichen Optik. Also ich muss sagen, ich finde, das sieht weiterhin richtig, richtig scheiße aus, dieses Spiel. Aber ne, subjektiv, wenn ihr das geil findet, dann könnt ihr das gerne machen. Ich werde es nur weiterhin scheiße finden. Aber das kommt am 28. August scheinbar raus, also auch eben dieses Jahr. Und zumindest eine Sache, die ganz cool ist, die man im Trailer sieht, ist, dass sie auch die Bonusmissionen hier scheinbar kopieren werden. Ich bin mal gespannt, ob es alle sind, weil es gab ja nochmal zusätzliche Missionen, die dann in der wie war nochmal die Bonusvariante von Metal Gear Solid 3? War das Subsistence? Oder war das bei, oder hieß so das Ding bei bei Metal Gear Solid 2? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls gab es ja auch diese Affenmissionen mit Ape Escape als Bonus und die waren auch im Original drin, nur diese erweiterte Version hatte auch nochmal 2-3 Missionen mehr plus eben anderen Kram und hier im Trailer hat man eben gesehen, oh, die Ape Escape Affen sind auch wieder drin. Da werden sie die Mission übernehmen. Ich hoffe, dass dann auch alles an Bonusmaterial drin ist. Ich hoffe, dass eben auch dann die Missionen der späteren Version hinzugekommen sind. Und was natürlich ganz cool wäre, ist, weil du kannst ein 1:1 Remake machen, aber Bonus-Content ist ja trotzdem okay. Du nimmst ja der originalen Erfahrung nichts weg, wenn du noch ein paar zusätzliche Bonus-Missionen machst. Das heißt, wenn sie da neben dem alten Kram noch ein bisschen was 1:1-Kram da noch ein bisschen was oben drauf aufkippen wollen, hätte ich persönlich nichts dagegen. GOG hatten ja vorletzte Woche ihre Dreamlist veröffentlicht und das ist ja so ein bisschen Teil ihres Präservationsprogramms, was auch ganz cool ist, denn die Spiele, die in diesem Präservationsprogramm drin sind, die sollen jetzt nicht nur für aktuelle Hardware verfügbar gemacht werden, sondern auch zukünftig. Das heißt, wenn dann irgendwann Microsoft daherkommt und sagt, hey, wir haben noch etwas Schlimmeres gefunden als Windows 11, wir haben nämlich hier hier sind direkt zu Windows 13 oder so übergegangen. Und dann werden viele andere Spiele obsolet oder laufen nicht mehr so richtig oder bekommen irgendwelche Probleme, dass auch da dann GOG hinterher sein möchte, um diese Titel weiterhin zu updaten, weiterhin auf moderner Hardware spielbar zu machen. Und in dem Zug haben sie dann diese Dreamliste veröffentlicht, wo wirklich jede Person alle möglichen Spiele einstellen kann, um die zu einem Voting freizugeben. Das ist so, erinnert so ein bisschen an dieses Steam Greenlight von damals, wo Leute eben dann Titel einreichen und bewerten konnten, die sie auf Steam haben wollten, weil es ja zu dem Zeitpunkt in so 2012, 13, wo das irgendwie war, gab es ja noch ziemlich starke Restriktionen. Mittlerweile ist ja die Tore sind ja offen und die komplette Flutwelle kann auf Steam gelassen werden. Und früher gab es nur sehr, sehr wenige Plätze. Und dann haben sie es so ein bisschen geöffnet mit diesem Steam Greenlight-Programm, wo Leute dann wählen konnten, was auf diese Plattform eben draufkommen soll. Und das erinnert mich hier so ein bisschen dran. Nur, dass es jetzt nicht danach läuft, oh, das, was die meisten Vote hat, das kommt auf jeden Fall. Aber es wird natürlich GOG helfen, mit diesen Listen dann zu den jeweiligen Rechteinhabern, Publishern zu gehen, um zu sagen, hey, schaut mal, wir haben hier dieses Programm und wir haben eben auch schon mit Capcom erfolgreich zusammengearbeitet. Das waren vielleicht die Verkäufe, die wir bei Resident Evil erzielt haben, die wir bei Dino Crisis erzielt haben oder die wir mit Activision beziehungsweise mit Blizzard beziehungsweise mit Microsoft zusammen das Warcraft Remaster rausgebracht haben. Ne, das heißt, da haben wir schon erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. Wir können eben auch zeigen, wie viel das ungefähr kosten wird und was ihr dabei rausbekommt. Und diese Unterschriften, die können dann eine Richtung vorgeben und zeigen, hey, zum Beispiel Digimon World von damals auf der PS1, was, glaube ich, sogar in irgendwie Korea einen PC-Port oder so bekommen hat, weirderweise. Das wollen 30.000, 40.000 Leute, haben hier diese Sachen schon unterschrieben. Damit gehört es in die Top irgendwas von der Seite. Hey, Bamco, wie wäre es denn? Lasst uns da zusammenarbeiten. Und auf dieser Liste sind nicht nur Spiele, die tatsächliche PC-Versionen hatten, sondern auch Spiele, die keine PC-Version bisher hatten. Und ja, jetzt könnte man denken, okay, das haben natürlich irgendwelche Leute einfach nur eingetragen und dann hochgevotet. Heißt ja nicht, dass da auch GOG sowas überhaupt in der Lage ist, dann auf den PC rüberzubringen. Aber es gibt tatsächliche offizielle Picks von dem GOG-Team, von den Mitarbeitern, die dort gewisse Titel auf der Seite vorschlagen. Und dazu gehört unter anderem Code Veronica, also Resident Evil Code Veronica, beziehungsweise Code Veronica X, glaube ich, in dem Fall, das, soweit ich weiß, keine PC-Version bekommen hat. Das ist ja, Code Veronica ist ja ursprünglich für den Dreamcast und dann gab es Code Veronica X für die PS2 und dann später eben auch für den GameCube. Und die PS2-Version ist dann nachher noch auf die PS3 und auf die Xbox 360 geportet worden, ist dann abwärtskompatibel auf der Xbox One gemacht und hat auch noch mal die PS2-Version ist auch nochmal explizit auf die PS4 bzw. PS5 so halbwegs geportet worden. Aber ich glaube, das Ding hatte nie einen PC-Port und dann heißt das eben auch so, hey, guck mal Capcom, wir haben ja schon mit euch zusammengearbeitet, erfolgreich mit Resident Evil, mit Dino Crisis und wir haben da schon ein gewisses Verhältnis. Ihr wisst ja auch, was ihr dabei irgendwie rumbekommen habt. Hier, das ist das Interesse, was Leute an einem Code Veronica zeigen. Wir würden das gerne auf den PC bringen. Wir haben da auch Studios, mit denen man vielleicht zusammenarbeiten könnte. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob GOG selber in irgendeiner Form damit dazu in der Lage wäre. Oder dass man dann sagt, wir würden vielleicht versuchen, mit einem Studio wie Night Dive zusammenzuarbeiten. Dass wir dann sagen, hey, lass doch noch mal ein richtiges Remaster von Code Veronica machen. Und dann können wir das auf alle Systeme rausbringen, aber eben auch auf dem PC und dann auch bei uns auf GOG. Eine Möglichkeit, die ich mir eben so vorstelle. Keine Ahnung, wie das dann richtig ablaufen würde, aber an sich finde ich das ganz cool, finde ich das generell auch ein cooles Projekt darauf, die Titel verfügbar zu machen, selbst wenn es eben meistens nur diese Box-Standard-PC-Version ist, aber im Fall von Resident Evil oder im Fall von Dino Crisis gibt es ja auch Mods und dadurch, dass die in dieser 0815 Standard-PC-Version verfügbar gemacht wurden, funktionieren die Sachen ja auch mit den Mods. Ne? Also klar, bei Dino Crisis 2 sieht man, da wurden ein paar Soundfiles neu rausgerendert, aber nochmal neu kodiert ist es, glaube ich. Und das heißt, da müssen dann wirklich 8 Files ausgetauscht werden mit den originalen PC-Files, was selbst ich hinbekommen habe. Ne? Einfach gibt's Quellen, holt es einfach beim fucking Internet Archive, das ist mein scheiß Podcast hier, who cares. So, das heißt, ihr könnt einfach die fucking PC-Version, die originale, beim Internet Archive runterladen und dann die Dateien, die man austauschen muss, die Soundeffekte, die Files dafür und dann funktioniert eben auch der Classic Rebirth Patch für Dino Crisis 2. So, das ist dann eben auch der Vorteil davon, wenn man die PC-Titel in so einer Version dann rausbringt, aber sie eben kompatibel und spielbar auf modernen Betriebssystemen macht, dass ich mir dann mit einem Windows 10 keine Sorgen machen muss und dann kann ich mir Resident Evil oder Dino Crisis dann kaufen und darauf spielen. Und so eine Liste finde ich eine coole Möglichkeit, dass da Leute auch ein gewisses Outlet haben, zu zeigen, hey, da haben wir Bock drauf. Ne, dass man nicht einfach nur diese ins Leere schreienden Kampagnen fahren muss, um auf den Wunsch, einen bestimmten Titel nochmal verfügbar zu machen. Ja, Capcom, ja, bla bla bla, wir möchten das eben kaufen. Bitte mach das nochmal, stell das einfach nur nochmal zur Verfügung in irgendeiner kaufbaren Form. Und das heißt, da würde ich dann auch Leute raten, schaut einfach mal vorbei, geht mal auf diese GOG, ne, ihr müsst einfach nur so GOG Dreamlist eingeben, dann kommt ihr da drauf und da kann man auch nach allen Titeln suchen, die sind erstmal gerankt nach Popularität, aber schaut einfach mal ein bisschen durch, ne, ich habe da auch einfach Resident Evil eingegeben und dann alles geupvotet, weil ich auch gesehen habe, oh, Outbreak 1 und 2, ja Baby, wenn wir da offizielle PC-Versionen von hätten und nicht nur auf PS2-Emulation mit diesen inoffiziellen Servern zurückgreifen müssten, oh mein Gott, das wäre ja geil, holy shit, Capcom, ihr braucht nicht mal richtig offizielle Remaster davon zu machen. Lasst uns einfach nur in irgendeiner Form diese PC-Version kreieren und dann können wir darauf zugreifen. Das wäre herausragend. Das wäre ein absoluter fucking Traum. Und wenn wir darüber zumindest irgendwie Outbreak für eine breite Masse spielbar machen würden, die ersten beiden, Träumchen. Ne? Richtig, richtig geile Sache. Also schaut da einfach mal gerne vorbei. Ich bin da auch schon was durchgestöbert, habe alles geupvotet, wo ich gedacht habe, ja, das finde ich eigentlich ganz cool, das sollte es mal wieder geben. Macht das auch mal verfügbar, gebt mir die Möglichkeit, Sim Golf zu kaufen, wo ich auch rausgefunden habe, es gibt zwei Sim Golf Titel. Ich meine nicht das von Maxis von irgendwie 1996 oder so. Ich meine das von auch was von Maxis mitgearbeitet wurde, aber das ist von Firaxis seltsamerweise. Sim-Golf von irgendwie 2000, weiß ich nicht, Anfang der 2000er, was auch so ein Management-Aufbauspiel ist. Das fand ich damals ziemlich cool. Da habe ich über diese Liste überhaupt erst wieder, das war so Core Memory Unlocked. Das Spiel hatte ich vergessen. Dann habe ich so das Cover gesehen und ich war so, wait, war da nicht? Und dann habe ich mir Screenshots angesehen und ich war direkt wieder so, ne, halt wirklich wie der Kritiker aus Ratatouille, so, oh mein Gott, ja, Baby, Sim fucking Golf, das war's. Und The Movies ist natürlich auch eingetragen. Also, ich will, dass ihr erstmal auf die ganzen Resident Evil-Titel draufklickt und dann Sim Golf und The Movies, dass wir da irgendwelche spielbaren werden. Oh, das wäre so, Alter, The Movies? Wenn ich einfach bei GOG DRM-frei The Movies kaufen könnte und das würde dann funktionieren, oh, ich bräuchte einfach keine anderen Videospiele mehr. Der komplette Markt kann danach von mir aus gerne in sich zusammenbrechen, das ist mir scheißegal. Hauptsache, ich kann wieder The Movies spielen. Strauss Zelnick ist es, glaube ich. Muss ich gerade mal überlegen. Ich meine, das wäre der CEO von Take-Two. Aber ja, jedenfalls der CEO von Take-Two hatte nochmal im Earnings Call bestätigt, GTA 6, ja, soll definitiv 2025 erscheinen. Was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass es 100% rauskommen wird. Weil klar, es kann immer noch so Probleme geben, von denen jetzt noch die ganzen Vorgesetzten peitschen, die Mitarbeitenden da zu bringen. Oh, das unbedingt noch bis zum Weihnachtsgeschäft 2025 fertig zu haben, aber wenn sich da in den kommenden halben Jahr herausstellt, oh, wir brauchen da auf jeden Fall nochmal eine Schiebung drin, dann kann es definitiv passieren, aber zumindest ist momentan der Plan, das auch noch dieses Jahr zu veröffentlichen und ich bin einfach mal gespannt. Ich bin mal gespannt, in welchen Formen GTA 6 eine tatsächliche Neuerung darstellt, weil Rockstar sind nun mal mit das einzige Studio, was das Geld besitzt und eben auch die Zeit dementsprechend, das Open-World-Genre in dieser Form, ich will jetzt nicht sagen, so allgemein nach vorne zu bringen, aber auf jeden Fall etwas zu bieten, wo, glaube ich, alleine von den Ressourcen einfach niemand anders in der Lage mehr ist, das so umzusetzen. Und natürlich auch Angst davor, was es für so ein weiteres Black Hole Game dann bedeutet, wie die Monetarisierung da aussehen wird, wie es eben auch weitere Trends beeinflussen wird, wie es vielleicht auch negativ andere Spiele zu der Zeit beeinflussen wird. Wenn es die einzige Beeinflussung ist, dass zu dem Zeitpunkt keine weiteren Titel rauskommen, dann ist mir das sogar relativ egal. Dann habe ich mal ein bisschen Zeit, anderen Kram nachzuholen. Also wenn GTA 6 dafür sorgt, dass wir irgendwie so ein Monats-Release-Fenster haben, in dem keine Spiele veröffentlicht werden, aus Angst. Klar, dann sind im nächsten Monat direkt wieder doppelt so viele, I know. Aber immerhin habe ich da mal so ein kleines Zeitfenster, wo ich mich um andere Sachen kümmern kann. Also von daher hätte ich da gar nicht mal so was gegen. Football Manager 25 wurde gecancelt und das ist jetzt nicht einfach so, oh Björn, warum interessierst du dich für Football Manager? Das tue ich nicht. Aber ich fand es ganz interessant, denn die Streichung ging jetzt damit einher, nicht, dass irgendwie das Studio geschlossen wird oder dass diese Marke vorbei ist, sondern dass man sich dazu entschieden hat, hey, wir kriegen diesen aktuellen Release nicht ordentlich hin. Wir canceln das aktuelle Spiel und beginnen jetzt einfach schon direkt mit den Arbeiten an Football Manager 26. Und ich weiß, dass es niemals passieren wird, weil natürlich auch gerade für ein EA oder so einen FIFA Football Club, obwohl das ja für ziemliche Einbrüche jetzt gesorgt hatte, auch in dem Marktwert der Firma, aber die werden sich gerade deswegen auch nie trauen, ein Jahr Pause zu machen, aber für die Spiele selber wäre es, glaube ich, definitiv besser, dass man da den Entwicklern nicht nur ein Jahr, sondern zwar in dem Fall halt die doppelte Zeit erlaubt, um mal wirklich wieder etwas anderes zu überlegen, mal etwas Neues auszuprobieren, dass es sich dann tatsächlich wie ein vollkommen neuer, frischer Release anfühlt, so wie man das früher bei Sportspielen mit jährlichen Releases noch schaffen konnte, bei den früheren Production Values. Das ist ja heutzutage auch gar nicht mehr möglich. Wie willst du denn ein großes, neues Spiel erschaffen, was mehr ist als nur ein kurzes Update, wo du noch eher die Gefahr läufst, dass irgendwelche Dinge vom jetzigen auf das kommende Jahr kaputt gehen. Also an sich eine gute Entwicklung, würde ich mal sagen, und eine Sache, die ich mir von anderen jährlichen Releases tatsächlich auch wünschen würde, die aber natürlich nicht passieren werden, gerade wenn sie für eben EA oder eben auch einen Take-Two mit dem 2K oder NBA 2K spielen, einfach eine so immense Cash-Cow sind. Das ist ja Football Club bzw. FIFA und eben auch NBA 2K, die gehören ja zu den Top 10 der jeden Monat meistgespielten Spiele und dementsprechend durch ihre aggressive Monetarisierung auch zu den finanziell erfolgreichsten Spielen jeden Monat. Und da ein Jahr auszusetzen, klar, du hast dann eben noch deine Monetarisierungselemente, aber wird dein Spiel dann aktuell bleiben? Werden die irgendwo anders hingehen? Gibt man sich da eine Angriffsfläche, dass tatsächlich irgendwer anders vorbeikommt, weil ich glaube auch einen 2K Take-Two oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob das dann über 2K dann läuft, aber ich glaube, war es nicht irgendwie Take-Two, die auch die FIFA-Lizenz geholt haben und sich an so einem Fußballspiel versuchen wollten. Das heißt, wenn du da die Pause machen würdest, dann hättest du auch noch zusätzlich eine offene Angriffsfläche dafür. Also da gibt es mehrere Faktoren, wo wir alle wissen, dass es nicht passieren wird, auch wenn es den Spielen selber gut tun würde, und aus der Perspektive glaube ich, dass dann so eine Entscheidung wie bei Football Manager 25, dass eine an sich positive Entwicklung nachher zumindest für die Spieler selbst ist. Und abschließend bei den News noch einmal kurz der PSN-Ausfall, den es gab vergangene Woche. Und da ist ja für einen doch schon längeren Zeitraum das ganze Ding down gewesen, und jetzt auch, als es wieder angeschlossen wurde oder beziehungsweise funktionieren sollte, haben immer noch mehrere Leute gemeldet, oh, für mich funktioniert's nicht. Und das ist ja nicht einfach nur so, oh, Online-Funktionalität ist nicht gegeben, ich kann jetzt keine Online-Multiplayer-Titel spielen, ich kann jetzt nicht auf den Store zugreifen, um Sachen zu kaufen oder runterzuladen, sondern es war ja wirklich komplett gebrickt. Das heißt, wenn du irgendein digitales Spiel gekauft hast, konntest du das dann nicht starten. Teilweise haben auch Titel nicht funktioniert, die du auf der Disk eben gekauft hast. Und selbst das Disk Drive, wenn du das mittlerweile ja optionale Detachable Disk Drive dann eben anschließt. Es gab ja sogar einige Leute, die das besitzen, aber noch nicht angeschlossen haben und dann, oh, das Ganze ist offline, also schließe ich jetzt mal mein Disk Drive an, um darüber ein paar Offline-Titel, die ich eben habe, zu spielen. Pustekuchen, weil das zur Aktivierung oder zur Benutzung einmal online aktiviert werden muss. Und das heißt, auch das konnten dann sehr viele Leute nicht tun. Und es zeigt einfach nochmal mehr, wie instabil, wie fragil dieses ganze System ist, wenn du auf diese Sachen angewiesen bist. Und ich finde, es ist weiterhin eine absolute Frechheit, dass ein Sony, und ich meine, das gleiche gilt auch für Microsoft, ehrlich gesagt, wenn da ein Ausfall passiert, dass die keinen ordentlichen Offline-Modus zur Verfügung stellen. Weil ja, diese Digitalisierung und Online-Anbindung, die ist sowieso Krebs auf jeden Fall, aber selbst bei einem Steam, was ja trotzdem, das ist ja nicht DRM-free, das ist ja kein GOG, wo ich mir meine eigenen, ich kann mir eigene Backups auch digital oder lokal machen von den Spielen, die ich gekauft habe. Aber selbst bei Steam, wenn der ganze Kladderadatsch der Bums offline ist, wenn mein PC offline gehen sollte, dann kann ich einfach weiterspielen. Klar, es gibt Titel, die haben dann eine Always-Online-Anbindung, was natürlich dann auf der Ebene nochmal scheiße ist, aber dafür kann ich ja auch den Plattform-Holder nicht verantwortlich machen, das ist dann der jeweilige Publisher von diesem Spiel. Aber zumindest hält mich jetzt Valve nicht zurück, wenn ich mal offline gehe, wenn ich jetzt nicht darauf zugreifen kann. Klar, ich kann dann keine Cloud-Saves runterladen, ich kann dann keine Cloud-Saves hochladen, aber sobald das Ganze dann wieder ans Internet angeschlossen ist, dann kann ich meinen Save auch synchronisieren, dann kann ich meinen Save wieder in die Cloud reinjagen und ich kann meine ganzen Titel spielen. Ich kann darauf zugreifen, das, was ich runtergeladen habe, obwohl das zu 100% eine digitale Bibliothek ist, kann ich alles spielen. Und dass das bei einer PlayStation 5 einfach nicht geht, nicht funktioniert, bei Spielen, die du gekauft hast, die du runtergeladen hast auf der Konsole, die keine online kooperativen oder kompetitiven Spiele sind, das ist eine Katastrophe. Dass natürlich dann auch gewisse andere Features nicht funktionieren, die online abhängig sind. Ich weiß ja auch bei der Xbox mittlerweile, seit der Xbox One sind die Erfolge online gebunden. Das heißt, jeder einzelne Erfolg, auch wenn es ein Singleplayer-Erfolg ist, du musst in Xbox Live angemeldet sein, damit das Ganze freigeschaltet wird. Und das war bei der 360 nicht. Bei der 360 konntest du alle Erfolge offline freischalten und dann, wenn du online gegangen bist, dann wurde das eben wieder synchronisiert. Das war absolut kein Problem. Klar, in Titeln, in denen du online sein musst für irgendwelche kooperativen Online-Erfolge oder kompetitiven Online-Multiplayer-Erfolge oder irgendwelche Sachen zu uploaden, zu downloaden, sonst was zu machen, ne, mit anderen Spielern zu interagieren. Ja, da musstest du eh für online sein, aber die Erfolge selber, die konnten auch offline freigeschaltet werden. Das habe ich ja zu der damaligen Zeit auch noch gemacht. Ich meine, das hättest du auch damals gar nicht machen können, weil als die Konsole Ende 2005 rausgekommen ist, waren einfach noch zu viele Leute nicht mit ihren Konsolen online. Ich bin ja auch erst im Verlauf von 2007, war das bei mir damals noch so ein bisschen Pain in the Ass, die Xbox 360 online zu kriegen. Und wenn du in meine Erfolgshistorie zurückgehst, dann hast du super viele Sachen, die ich auch auf irgendwelchen, wo ich die Konsole mit hingenommen habe, wo ich keine Internetverfügung hatte und habe da Sachen freigeschaltet. Und das geht ja heutzutage auch nicht mehr. Also das heißt, das sind nicht nur mal die Spiele, sondern auch Funktionalitäten von den Spielen, die nicht einmal eigentlich an eine Online-Funktion gebunden sein sollten, sind an eine Online-Funktion oder Funktionalität eben gebunden. Und das ist eine absolute Scheiße. Und auch Leute, die sagen, oh ja, ich habe Internet die ganze Zeit, das ist ja dann scheißegal, wenn es so einen Ausfall gibt. Und ja, das kommt dann selten vor. Das passiert dann vielleicht nur mal alle Jahre. Aber für so einen Fall oder dass eben lokal bei einem irgendwas einbricht, dass man selber gerade keinen Zugriff aufs Internet hat, es gibt keine Ausrede, keinen solchen Online-Modus anzubieten. Also wenn es fucking Steam am PC hinbekommt, dann sollte es auch einen Sony und einen Microsoft an ihren jeweiligen Konsolen geschissen bekommen, da eine Offline-Funktionalität anzubieten, bei zumindest den Spielen, die keinen Online-Modus brauchen oder keine Always-Online-Verbindung. Das ist ja nochmal, wie gesagt, das ist ein separates Thema, was abgeschafft gehört. Aber wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben, ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich meine PlayStation gar nicht angemacht. Das heißt, ich persönlich war von dem Ausfall gar nicht betroffen, beziehungsweise als ich dann davon gehört habe, war ich so, ja, okay, dann mache ich eben was auf der Switch oder auf der Xbox weiter. Das ist okay, mache ich dann später mit der PS5 weiter. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen eine Sache ist, die ich auch einfach so eben entschuldigen kann. Das ist absolut beschissen, sollte nicht sein und von daher gehört Sony in dem Fall auch gehörig der Arsch versohlt.
Honey, wake up, it's 4 PM, time to question the future and validity of the Xbox ecosystem. Hell yeah, baby, es ist wieder an der Zeit. Wir machen ein weiteres Thema über Xbox, über ihre Zukunft und was da wohl passiert und was sie irgendwie planen oder nicht oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich finde es einfach nur noch wild, was da
innerhalb der letzten 2 Jahre irgendwie passiert ist und wie wir uns entwickelt haben von, okay, wir kaufen diese ganzen Firmen, um das beste Angebot auf unserer Konsole anzubieten, hin zu, oh, scheiße, wir haben zu viel fucking Geld für einen der größten Publisher ausgegeben, Hilfe, 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 Daddy Microsoft und vor allem auch die ganzen Shareholder wollen, dass wir da jetzt schnell wieder an Liquidität und weiteren Einnahmen gewinnen. Also feuern wir erst einmal 8 Milliarden Mitarbeiter gefühlt und dann bringen wir auch testweise ein paar Spiele, so ne, kleinere, auf anderen Konsolen raus. Dann kündigen wir unser größtes AAA-Spiel ein halbes Jahr, bevor es rauskommt, schon mal an, dass es ein halbes Jahr später auch für unseren Konkurrenten rauskommt auf der PS5. Na, ich meine Indiana Jones in dem Fall. Oh, jetzt bringen wir auch noch eines unserer größten Franchises, was wir haben mit Forza Horizon 5 auf die PlayStation 5. Oh, da ist jetzt keine Grenzen mehr gesetzt. Theoretisch könnte jetzt auch demnächst Halo, in dem Fall wahrscheinlich die Master Chief Collection, Gears of War, alles Mögliche könnte jetzt auch auf der Switch, auf der PlayStation rauskommen. Es ist vollkommen egal. Hilfe, Phil Spencer, geh mal bitte in die ganzen Interviews rein und versuch das irgendwie schön zu reden, weil wir wollen ja, das ist irgendwie gut für die Marke, definitiv. Das sorgt nicht dafür, dass das irgendwie verwässert wird. Auch das alles, was eine Xbox ist, mittlerweile, oh, hat es einen Bildschirm? Ja, fuck it, das ist eine Xbox. Wenn es ja, ich meine, klar, das ist eine Sache, die sie nicht sagen werden, aber A, war das nicht von Anfang an der Plan, also vor allem, das sieht man ja auch, wie sich die ganzen Sachen stetig die ganze Zeit verändern und noch irgendwie umgemünzt werden müssen. Und B, so klar, sie können nicht sagen, oh ja, das machen wir deswegen und deswegen, deswegen, das braucht immer diesen positiven Spin. Aber es ist ja ganz offensichtlich so, dass es hier darum geht, weiterhin neue, größere Gewinne rauszuziehen. Es geht nicht darum, einfach nur Profit zu fahren, sondern es geht darum, die Gewinnmarge in irgendeinem Bereich nach oben zu schrauben. Und solange jetzt einfach nur, hey, unsere Games und Services, die sind 2% gestiegen an Umsatz. Crazy! Okay, unsere Hardware ist dafür um gefühlt 80 Milliarden Prozentpunkte gefallen und explodiert gerade im Keller. Was natürlich auch langfristig dafür sorgen wird, dass, wenn weniger Leute die Hardware kaufen, weniger Leute gebunden sind an das Ökosystem und dementsprechend weniger wahrscheinlich auch automatisiert dann auf unserem System die ganzen Titel kaufen und wir dort ja an sich mehr Gewinn machen würden, als wenn sie das auf den Konkurrenz-Hardware-Geräten dann eben holen. Weiß ich auch nicht, ob das langfristig dann noch großartig für das dauerhafte Wachstum zählt, sondern jetzt erstmal, okay, dann können wir darüber mehr Verkäufe erzielen. Klar, wir haben jetzt Forza Horizon 5 auf dem PC, auf der Xbox verkauft. Wir haben das eben auch im Game Pass mit drin und wir haben damals zu Release unsere neuen Game Pass Subscriptions mit diesem Spiel geholt. Ja, wenn wir das jetzt auf die PlayStation 5 porten, dann werden wir mehr Geld machen. Dann werden wir damit auf jeden Fall Verkäufe erzielen und nochmal ein bisschen mehr Gewinn fahren. Aber das wird ja langfristig dann auch negative Konsequenzen haben auf die Hardware-Verkäufe und dementsprechend auch auf das Ökosystem und dementsprechend mit den Hardware-Verkäufen auch auf den Game Pass, weil wenn dann Leute zukünftig keine Xbox mehr holen, sondern bei der nächsten Konsolengeneration eher zur PS6 greifen, Bruder, dann werden die auch keinen Game Pass holen, außer du bietest dann eben Game Pass auch auf der PlayStation an und wird das dann Sony überhaupt zulassen, wenn sie ihren eigenen Abo-Service haben, den sie natürlich an die Leute verkaufen wollen. Also ich sehe einfach momentan nicht, wo das in 4 bis 5 Jahren wirklich den großen positiven Effekt haben wird, wo du dich jetzt immer mehr, finde ich, in so eine, also gezwungen durch dieses, wir müssen mehr und mehr Profit und die Zahlen müssen hochgehen und Wachstum und Wachstum und Wachstum. Es geht nicht davon, dass es gut läuft, es geht nicht davon, dass es profitabel läuft, es geht davon, dass irgendwelche Metriken hochgehen. Sei es jetzt Subscription-Zahlen oder die Verkäufe oder die Umsätze in irgendeinem Bereich, irgendwas muss hochgehen und wie es dann in 5 Jahren aussieht, ist egal, dann gibt es wieder andere Zahlen, die hochgehen müssen, um die wir uns zu kümmern haben, auch wenn wir uns dadurch immer mehr in eine Ecke getrieben haben, wodurch das dann schlechter oder beziehungsweise schwerer wird. Also das ist so eine Sache, wo ich bei Microsoft einfach das Gefühl habe, die speedrunnen gerade ihren ja, nicht Untergang, es ist Microsoft. So. Das Unternehmen wird für alle Zeit groß sein, das auf jeden Fall. Und die Xbox-Sparte alleine durch die Studios und Publisher, die du ja mittlerweile besitzt, also außer sie würden nochmal einen Bethesda beziehungsweise Zenimax abstoßen, einen Activision Blizzard abstoßen, das sind immer noch zu große Marken, mit denen du Geld verdienen kannst. Das heißt, sie werden auf jeden Fall in diesem Software-Geschäft bleiben und es würde sich ja auch weiterhin lohnen, irgendwelche Geräte anzubieten oder zumindest dann das zu öffnen für Third-Party-Sachen, darauf Geräte anzubieten. Aber dass du damit dann tatsächlich langfristig mehr Geld erzielen kannst als über deine eigene Hardware, wenn diese eben korrekt laufen würde, das weiß ich nicht so wirklich. Also da vor allem, wofür steht dann, das hatte ich auch in meinem letzten Video dazu gefragt zu dem Thema, wo ist dann der Mehrwert vom Namen? Was ist denn dann irgendwann die Brand? Weil die Brand Xbox ist das Gerät. Das ist die Box. Das ist im Namen. Das ist die fucking Box. Das ist deine Brand. Und wenn es diese Box nicht mehr gibt, ja, du kannst dann sagen, oh, auch dieses Smartphone ist jetzt die Box. Aber so, wenn so, sollte es dann irgendwann die tatsächliche Box, ne, die Series jetzt nicht mehr geben oder die, was da immer das übernächste Nachfolger, weil klar, die arbeiten ja momentan auch an dem nächsten System. Aber wenn es dann irgendwann mal diese eine Box nicht mehr geben sollte oder das so verwässert ist, dass der geringste Anteil da drauf ist, warum das noch in irgendeiner Form so nennen, dann kannst du auch deine komplette Gaming-Division umbenennen. So, das heißt wahrscheinlich dann auch langfristig nur noch Xbox, weil das ein bekannter Markenname ist und dann wird der eben beibehalten. Aber ich finde es einfach wirklich so seltsam, den dazu zu sehen und ich habe mir auch noch mal so ein paar Interviews angesehen, zum Beispiel bei Destiny auf dem Kanal, bei Destin auf dem, auf, ich muss glaube ich immer an Destiny denken wegen des Spiels, weil der auch so in seinem Logo, dieses D ist so ein Raumschiff drin und da muss ich immer an Destiny das Spiel denken, aber nee, bei Destin auf dem Kanal hatte er ein Interview mit Phil Spencer und auch da merkt man, finde ich mittlerweile, okay, da wird jetzt noch krampfhaft versucht, gewisse Dinge permanent irgendwie schön zu reden und ja, aus einer gewissen Position heraus fühlt sich oder hört sich das ja zumindest irgendwie nachvollziehbar an, aber Bro, wir wissen doch alle, dass da die Veränderungen und die Dinge passieren müssen, aus dem übergreifenden Druck heraus. So, wir haben ja auch die E-Mail-Leaks von vor ein paar Jahren. Und da ist ganz klar draus ersichtlich, dass der Versuch war, Game Pass zu dem größten Ding aller Zeiten zu machen. Und jetzt ist es mehr wieder in die reinen Softwareverkäufe reinzugehen, weil Game Pass wird über die Konsole betrieben, also verkauft, weil auf dem PC ist es etwas, das hat nicht funktioniert und das wird auch hundertprozentig nicht in diesem Mobile oder sonst was Markt funktionieren. So, die Leute, die Game Pass kaufen, das sind deine Hardcore-Enthusiasten und die Hardcore-Enthusiasten, das sind die Leute, die sich auch das fucking Gerät kaufen. Und das heißt, es sind irgendwie 87% aller Subscriptions vom Game Pass, ist irgendwie Ultimate auf der Konsole oder so. Und ohne die Konsolenverkäufe anzukurbeln, wirst du eben auch die Game Pass-Verkäufer nicht ankurbeln. Das heißt, wenn du durch deine Entscheidung die Konsolenverkäufe runterschraubst, schraubst du auch deine Game Pass-Subscriptions dann runter langfristig. Und das sorgt dafür, dass du automatisch in diese Third-Party-Software-Schiene getrieben wirst oder andere Wege zu versuchen, die Sachen auf den Mobile-Märkten erfolgreicher zu machen oder so, wo ich immer noch glaube, dass das ein Dead-End ist, das zu versuchen. Ich verstehe den Grund heraus, weil du dich ansonsten in allen Sachen verkalkuliert hast und dich in Sackgassen gespielt hast. Das heißt, in diese Richtung jetzt einzuschlagen und die nächsten Jahre zu versuchen, da mehr reinzubuttern, das ist nachvollziehbar, aber ich glaube einfach weiterhin nicht, dass das in irgendeiner Form klappen wird, großartig. Und ich bin einfach mal gespannt, wo wir dann in ja 4 bis 5 Jahren tatsächlich mit dieser Marke oder mit den Systemen dann landen werden. Ich glaube, ein Handheld-Gerät, wenn sie das tatsächlich hinbekommen, das könnte gut funktionieren. Aber boah, ich weiß ja nicht. Ja, keine Ahnung. Einfach nochmal so kurz zusammengefasst. Fast nochmal drüber reden. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben. Aber ich bin, glaube ich, weiterhin einfach nur noch so verblüfft, was da passiert. Und auch heute gibt es wieder ein paar Fragen von euch, die ich beantworten möchte. Und da es mittlerweile bei mir ziemlich spät ist und ich den Podcast dann auch fertig machen will, versuche ich das Ganze mal nicht allzu lange zu beantworten und hinauszuzögern. Wir fangen einfach mal an mit der ersten Frage von El Marto. Und zwar, hast du BitTrip bzw. BitTrip Runner gespielt? Und falls ja, wie findest du diese? Ich habe die originale BitTrip-Reihe mal ein bisschen gespielt. Das waren ja mehrere Titel, die vor allem auf WiiWare rausgekommen sind. Ich glaube auch nachher noch in der Collection auf Steam, wo ich es meine besitze. Aber die ursprungsfokussierte Plattform war, meine ich, WiiWare gewesen. Aber BitTrip Runner, das war ja so der Breakout-Hit davon und hatte dann ja auch zwei Nachfolger bekommen. Die habe ich alle gespielt und da bin ich ein sehr großer Fan von. Ich habe sowohl BitTrip Runner 2 als auch 300% gemacht. Also das habe ich damals auf der Xbox alle Erfolge geholt und bei BitTrip Runner 3, was ja auf Konsole, meine ich, nur bei der, also ist auf jeden Fall nicht auf der Xbox rausgekommen. Ich habe das auf der PS5 geholt und da habe ich auch die Platin-Trophäe bekommen. Und zu BitTrip Runner 2 hätte ich, meine ich, damals eine Review bei Eurogamer gemacht. Und zu BitTrip Runner 3 gibt es auf dem Patreon eine Review von 2021, da habe ich drüber gesprochen. Und ich bin sehr großer Fan von den Titeln und hätte nichts dagegen, wenn weitere Rhythm-Plattformer rauskommen würden. Es gibt ja auch noch einen sehr, sehr interessanten Rhythm-Plattformer, zu dem ich ebenfalls auf Patreon eine Review habe. Und da geht es auch eine Empfehlung raus an der Stelle, ist für Mad Dead Red oder Dead Mad Red. Ich glaube, Mad Dead Red ist es. Das ist auch ein sehr, sehr cooler Rhythm-Platformer, vor allem, weil er wesentlich freier ist als ein BitTrip Runner. Aber trotzdem große Liebe an BitTrip und noch viel größere Liebe an BitTrip Runner. Die nächste Frage kommt von Saturdo und lautet, angenommen, dir stünden enorme Geldmittel zur Verfügung, welche allerdings an eine Bedingung geknüpft sind. Du musst damit entweder Atari oder Sega wieder mit einer neuen Konsole auf den Hardware-Markt bringen. Für welche Company würdest du dich entscheiden und warum? Also okay, wenn ich glaube, das wäre, wenn ich so viel Geldmittel zur Verfügung hätte, dann würde ich das nicht machen. Aber ja, es ist ja in dem Fall, sind dann die Geldmittel daran gebunden. Aber die Frage ist, habe ich dann auch was davon? Weil wenn ich die Geldmittel nur dafür bekomme, diese beiden Situationen, also eine von beiden zu machen und ich muss mich dann noch um die ganze Planung und die Arbeit dahinter kümmern. Und das Einzige, was ich davon habe, ist eventuell, dass irgendeine dieser Konsolen erfolgreich ist, dann würde ich es ehrlich gesagt lassen. So, außer ich habe davon auch noch irgendwas. Ich meine, ich könnte dann, also okay, ich würde wahrscheinlich automatisch Sega wählen, weil ich will das dann aus einer sehr eigennützigen Interesse haben, weil hier geht es ja nicht darum, dass ich eine Konsole erfolgreich mache. Ne? Die Frage geht darum, ich hätte enorme Geldmittel zur Verfügung, um zu versuchen zumindest eine Konsole wieder auf den Markt zu bringen. Das heißt, ich würde Sega nehmen, weil bei Atari, da gibt es für mich jetzt nicht die großen Marken zu holen, an denen ich irgendwie ein Interesse hätte. Und bei Sega, oh boy, das heißt, wir würden eine neue Konsole machen und dann würde ich einfach direkt sagen, okay Leute, wir machen jetzt ein neues Spike Out, wir machen jetzt ein neues Outrun, wir machen jetzt ein neues Daytona, wir machen jetzt dies und das Ananas, die ganzen fucking Serien und Spiele, zu denen Sega noch Lizenzen hat und wo nichts mit passiert ist. Fucking Virtua Tennis 5 wird sofort auf den Markt rausgebracht. Wird das erfolgreich? Wird das eine Konsole, die sich super verkauft? Ich habe keine Ahnung, ist mir auch vollkommen egal. Aber dann habe ich nachher meine Dreamcast 2, eine Konsole, die nicht erfolgreich war, aber fucking hell mit guten Spielen bestückt ist. Das ist die Logik, die ich da verfolge. Ich mache einfach die Dreamcast 2 und dann habe ich eine Bibliothek. Oh, neues Panzer Dragoon, neues Crazy Taxi. Oh, hell yeah. Okay, das würde ich machen und dann ist mir scheißegal, wie gut das nachher funktioniert. Ich hoffe, das war gut beantwortet in dem Fall, die Frage. Und abschließend die letzte Frage von Ilnist. An welche Videospielreihe denkst du zuerst bei der Abkürzung AC? Ich muss, glaube ich, obwohl es nicht meine Lieblingsserie in dem Fall ist, von allen, die darunter genannt werden könnten, ist wegen der Popularität und auch der, ich glaube, so Allgegenwärtigkeit ist es Assassin's Creed. Also es hat die meisten von allen Sachen, die man da nennen kann, was ja Armored Core, Ace Combat, Assetto Corsa, Animal Crossing. Ich glaube, es gibt noch zwei, drei andere oder so, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Gibt es da so ein gutes Bild, wo all diese Serien auf so einem auf einem Screenshot so vertreten sind und dann so, hey, kennst du AC? Und dann so, ja, welche? Ne, hier, das auf einmal. Aber obwohl ich einer Serie wie Ace Combat oder auch Armored Core und vor allem eben Animal Crossing wesentlich positiver gestimmt bin, ist in meinem Kopf AC oder AC immer noch mehr mit Assassin's Creed verankert, einfach weil es die Serie mit den meisten Titeln in der Zeit war. So 2000, seit Beginn 2007 ist ja fast jedes Jahr ein Spiel rausgekommen und wir hatten noch mehr Spin-Offs und es ist die ganze Zeit in den Gesprächen und auch momentan mit Shadows eben wieder aktuell. Das heißt, alleine deswegen werde ich, wenn man mir so sagt, AC, welche Videospielreihe ist da womit gemeint, außer jemand gibt mir einen anderen Kontext, wir reden gerade von Nintendo-Spielen, dann weiß ich, ah, okay, ist wahrscheinlich Nintendo, gib uns ein neues AC, dann weiß ich, das ist Animal Crossing, hey, FromSoft, mach doch nochmal das, dann weiß ich, neues Animal Crossing, hey, Bamco, mach nochmal neues das, dann weiß ich, dass Ace Combat gemeint, oder wenn es ein Rennspiel ist, dann wahrscheinlich wird es um Assetto Corsa gehen, aber wenn ich jetzt einfach nur die Abkürzung höre, dann wäre alleine so aus der hohen, wie sagt man, vertretbar Häufigkeit, überall Beständigkeit der Allgegenwärtigkeit der Marke wäre es dann wahrscheinlich Assassin's Creed. Und damit wären wir mal wieder am Ende des Podcasts angelangt und ich möchte mich erneut, wie auch jede Woche, vor allem bei den ganz besonderen Supportern bedanken, neben natürlich allen anderen Leuten, die auch die Podcasts hier hören oder auf irgendeinem der Tiers mich unterstützen oder auch einfach nur mal nebenbei irgendwas gegeben haben, aber in diesem Fall nochmal namentlich genannt, nämlich alle Leute, die mich auf Patreon in dem höchsten 10-Euro-Tier unterstützen. Und weil ich letzte Woche das ja geschafft habe, es in der einen Auflistung zu sagen und weil ich jetzt auch gerade relativ so müde werde und ich den Podcast jetzt nur noch schnell verarbeiten und online stellen möchte, machen wir das jetzt mal so. Wir sind jetzt nämlich gerade bei 44 Leuten und da ich da 44 geschafft habe, würde ich einfach mal sagen, sobald sich die Zahl erhöht, dann muss ich wieder versuchen, diese Leute namentlich in einem Atemzug zu nennen. Also, ne, das liegt jetzt an euch, das für mich wieder schwerer zu machen. Ich brauche eine neue Herausforderung. Das war jetzt viel zu leicht. Ich habe, glaube ich, nicht mal 10 Wochen oder so dafür gebraucht. Also lasst uns mal gemeinsam meine Lungenkapazität auf die Probe stellen. Und deswegen machen wir mal wieder eine ganz normale Nennung und ich fange damit jetzt an. Erneut vielen, vielen Dank an die ganz besonderen Supporter, nämlich Abracadabra, Boris Bückling, Christian Collissi, Chris Go, Cursed for Nothing, Daniel Fusiak, Darth Weil, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, Der Pfiffige, Donathan Styles aka Don Stylo, WLP, Dragoon 6596, Leerzeichen Punkt eigentlich sogar, Divi Toll, Alistair Knight, Fabian Schneider, Farbenzwerg, Fellyboy, Higa Diga, JDFG oder JDFG, was in dem Fall lieber ist, Jigglybuff, Judiana oder Judiana XD, Just Jemmy, Legero, Liar and Sinner, Livin Lavi Navota, Lord Zwiebel, Matthias Gramann, Matti 13, mit einem Punkt hinter auch, Matze, Misty, Niklas Delagu, Okarun, PJ, also P und dann sogar eine Leerzeichen, J, Leerzeichen, J, Phoenix 1730, Poltergeist 47, Revanböse, Robert und dann extra in Sternen, Burndown, Sachsenmilch, Segge, Salvi Lizard, Space King, The Mothman und abschließend The Boiling Fowl. Vielen Dank und ich dachte, wenn ich das jetzt mal wieder so langsam durchgehen kann, dann kann ich auch noch auf alle Sachen hinweisen. Oh, das war noch tatsächlich bei David in Klammern Mr. Cloud ist auch noch hinten am D auch noch ein Unterstrich dann. Da habe ich jetzt hoffentlich auch alles genannt, was in den Namen vorhanden ist. Ne? Da kann man jetzt, wenn man mal ein bisschen die Zeit hat und zwischendurch auch atmen kann, auf diese kleinen Details achten. Vielen, vielen Dank und erneut vielen, vielen Dank an alle anderen Leute, die hier generell zuhören oder mich auch finanziell unterstützen. Ohne euch wäre der ganze Kladderadatsch hier gar nicht erst möglich. Und damit verabschiede ich mich. Das war ein neuer Podcast. Ich wünsche euch weiterhin noch eine schöne Woche und wir hören uns nächstes Mal wieder bei einem weiteren Speckcast. Macht's gut und bis dann. Tschüss.